Hast du ein Getränk?
Ja.
Okay. Ich bin
schon. Läuft schon.
Okay. Läuft schon.
Oh Gott, ich bin gerade, wie man hört, vielleicht wieder auf Tee.
Auf Tee.
Auf Tee gedingsten.
Mal ich in meinen.
Ich dachte, vielleicht trinke ich nachher noch mal ein Bierchen, aber ich habe jetzt erstmal Bock auf Tee. So.
Ich habe Bock auf Bier. Cheers. Frohes Neues.
Frohes Neues, ja, genau, frohes Neues. Dafür ist einfach Silvester noch nicht lang genug her, dass ich wieder Bock auf Alkohol habe.
hast du gefeiert?
Ja, also gefeiert, wie man das halt irgendwie unter diesen Umständen halt so macht, ne? ich war bei einem Dinner. Eigentlich sollte es größer werden und dann, wie das immer so ist, kam dann so Absagen rein und dann waren wir zu dritt, beziehungsweise zu viert, also zu dreieinhalb, weil dann noch das Sohn dabei war, der Kleine, aber der musste dann ja auch bald ins Bett und so. Naja, es war war trotzdem ganz nett.
Kolja hat auch nicht bis Mitternacht durchgehalten. Da haben wir um 10 haben wir dann nach Moskauer Zeit das neue Jahr gefeiert, kurzerhand.
Ja,
ist doch. Haben wir so ein bisschen. Wir waren bei den Schwiegereltern, hat der Opa dann Fischfeuerwerk ist ein Tischfeuerwerk gekauft.
Cool.
Und das wurde dann so ein bisschen gezündet und das macht einmal plopp und das ist hervorragend geeignet, dass er es auch selber machen kann. Das ist das Gute daran.
Für Kölja ideal.
Ja, und da war auch ein bisschen, da wo wir waren, da war auch ein bisschen, bisschen Feuerwerk war schon. Ich muss ja sagen, ich halte von diesen Feuerwerksverboten halte ich nicht viel. Ich glaube, das habe ich schon letztes Jahr gesagt.
Ich war in Wedding und da hat es auf jeden Fall. Ne?
Also hat das bis dahin nicht vorgedrungen,
das genau. Feuerwerksverbot. Das ist, das war natürlich. Ja, keine Ahnung, ob die dann noch irgendwie die Vorräte hatten vom letzten Jahr oder wo die das herhaben. Aber auf jeden Fall, da hat man das nicht so gemerkt, dass da so ein Verkaufsverbot.
Also das wäre der einzige Grund für mich, dieses Feuerwerksverbot am Laufen zu halten, einfach nur zu gucken, wie lange die Leute das auch durchhalten, wie viele Jahrzehnte da noch irgendwelche Vorräte von 2012 aus dem Keller geholt werden. Das hat schon dein Großvater das noch selber in den Keller gepackt.
Ja, also ich finde es auch nicht so. Ist immer so. Ich persönlich habe kein großes Problem mit Feuerwerk. Ich bin da nicht schreckhaft und so. Mhm. Mir macht das auch Spaß. Also ich böller eigentlich schon seit Jahren selber nicht mehr. Aber ich sag mal so, ich gucke mir das eigentlich ganz gerne an und so. Ich würde es aber auch nicht mega vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist so. Und der Punkt ist natürlich, es gibt einfach Leute, die sind einfach anders drauf. Die sind schreckhafter. Ne? Es gibt auch ältere Leute. Es gibt halt Kriegstraumatisierte. Es gibt vor allem auch ganz viele Hunde und Katzen, die sich einfach wirklich an dem Tag komplett verjagen. So. Also es bringt schon auch eine Menge Leid, ne? Muss man schon sagen. So.
Ja,
ich glaube auch, dass diese ganzen Argumente irgendwie von wegen Krankenhausbelastung durch Böller, ich glaube nicht, dass das wahnsinnig groß ist. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen aufgebauscht und auch, glaube ich, die Feinstaubbelastung für einen Tag im Jahr, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Also da sollen sie lieber die Diesel verbieten. So. Aber
ja.
Diese vorgeschobenen Argumente, die teile ich halt auch nicht. Aber allein das Knallen selber, ne, also das, was eigentlich Spaß macht, ist halt für andere Leute eine Qual. Insofern kann ich das halt irgendwie empathisch nachvollziehen, dass die Leute das nicht wollen.
Ich habe auch kein vernünftiges Argument, warum man es. Also mir geht's ähnlich wie dir. Mich würde mal interessieren in the aftermath, ob es nicht mehr geschadet hat als gebracht, weil ich glaube, die Leute, die so doof sind, sich den Armen oder die sich wirklich die so sturzbesoffen rumknallern, dass sie sich verletzen, sind tendenziell auch Leute, die jetzt trotzdem geknallt haben, weil das ist ja ein Mindset. Wenn du dieses Mindset mitbringst, besoffen rumzuknallen bis in alle Ewigkeiten, dann bist du wahrscheinlich auch einer von den Typen, die da nach Polen fahren und sich dann irgendwelches Feuerwerk holen.
Ja, ich meine, da gab es einen schönen Thread übrigens vor Silvester oder nach Silvester, vor Silvester, glaube ich, was, von einem Typen, der aus der Notaufnahme arbeitet, der dann halt einfach gesagt hat, also unser Silvester sieht so aus, ja, irgendwie, wir müssen Matratzen auf den Boden legen, weil so viele Besoffene reinkommen und Drogenopfer, dass wir die halt irgendwie zwischenlagern müssen und die wollen wir nicht zu den anderen Patienten stecken und so weiter und so fort. Und das ist deren Problem, ne? Also so Alkohol und Drogen, das sind die Probleme.
Ja.
Aber nicht das Böllern.
Ich hab mal am Herrentag habe ich mir mal die Hand aufgeschnitten an der Glasscheibe. Also ich habe ein Fenster zugemacht und habe so auf den Fensterrahmen gehauen und dabei durch die Scheibe durchgegriffen quasi, weil die Scheibe war sehr, sehr dünn. Und mein Finger war so richtig schön einmal offen und dann bin ich halt in die Notaufnahme gefahren mit dem Auto, mit meiner damaligen Freundin. Und jeder Arzt, so kommt irgendwie so ein Arzt oder Ärztin, ich weiß nicht mehr zu viel, so, können Sie mich hören? Ja, wieso nicht? Ich habe auf so einen Finger. Jeder Arzt, mit dem ich zu tun hatte, war komplett überrascht.
Dass du nicht total Hacke warst.
Dass ich bei Bewusstsein war.
Genau, und das ist dann nämlich die Sache, ne? Wenn die Leute besoffen sind, dann machen sie halt auch Unfälle und genau. So, und dann kommen die halt auf die Notaufnahme auch meistens, also wenn man irgendwie die Intensivstation oder wenn die Notaufnahme entlasten will an Silvester, müsste man eigentlich das Saufen verbieten.
Ja.
Und das wird, glaube ich, nicht so schnell passieren.
Und ich glaube, man könnte Notaufnahmen generell mal sehr entlasten, wenn man vielleicht einfach mal, es muss ja nicht gleich verbieten sein, aber wenn wir mal als Gesellschaft unseren Umgang mit Alkohol ändern könnten, weil das ist mir aufgefallen, als ich aus den USA zurückkam, oder als ich da gelebt habe, wie halt, also da wird auch getrunken und die Leute trinken durchaus nicht wenig. Aber irgendwie ist ein anderer Umgang damit da. Also dieses, dass es dazugehört, so, das ist da nicht ganz so krass wie hier. Und
das ist, glaube ich, aber auch Kalifornien, oder? Ich meine, das ist oder
vielleicht
auch noch zu San Francisco so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auf die USA übertragbar ist.
Ja, keine Ahnung. Aber so auf jeden Fall so liegt vielleicht auch an der sozialen Schicht, in der ich mich bewegt habe.
Klar,
vielleicht,
eben.
Das vielleicht ist alles mehr als
Selektion auf Selektion auf Selektion.
Aber ich meine, hier ist es halt auch in gebildeteren, ja, in so, wie nennt man das jetzt so, in, also so nicht proletarischen Kreisen ist es ja hier auch so, dass
gehobeneren Kreisen oder so.
Ja, ich weiß nicht, ob ich in gehobeneren Kreisen bin, aber
ja, komm, du Silicon Valley Arsch, ey.
Ja, jetzt noch nicht mehr, ich bin noch nicht mehr im Silicon Valley.
Ex-Silicon Valley
Arsch. Ex-Silicon
Damals Valley. Damals warst du Silicon Valley Arsch.
Ich habe zu Weihnachten habe ich von meinem Arbeitgeber bekommen einen Fürstenwürfel. Oder besser gesagt, 6 Fürstenwürfel.
Was ist das denn?
Das ist ich weiß nicht, ob es kann sein, dass es reine Marketing ist, vielleicht ist es eine jahrzehntelange Spezialität. Die Firma, wo ich bin, bei der ich arbeite, der Hauptfirmensitz ist in Liechtenstein im Fürstentum. Und da hat dann jeder Mitarbeiter offensichtlich eine Latte und das sind so kleine Gebäcke. Sehr, sehr lecker. Sehr, 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 sehr lecker. Also es war schon echt. Eine habe ich Keule abgegeben, die anderen habe ich mir dann irgendwann mal bei Gelegenheit reingepfiffen. Das sind so kleine Küchlein quasi. So ein bisschen wie, ich glaube früher Yes-Törtchen waren so ein bisschen in der Richtung. Weißt du, so Gebäck, okay. So ein Soft-Gebäck also und dann Gebäck, innen ja. Drinne außen Schokolade drum.
Ah ja.
Okay. Aber
war sehr, das hört sich lecker an.
Ja. Apropos. Ja, aber es ist auch hier üblich, dass man so halt dieses, wenn man, also da habe ich auch so ein paar Leute, die so, wenn jemand, also gerade Frauen, wenn du als Frau irgendwo keinen Alkohol trinkst, dann ist das ja, glaube ich, so, na, ist was unterwegs? So, es gibt gar keine andere Möglichkeit in der Wahrnehmung von vielen Leuten, warum man keinen Alkohol trinken könnte, außer weil man ist schwanger. Und ich glaube auch bei vielen Männern wird dann angenommen, ja, dann ist man wohl Ex-Alkoholiker, also ist man wohl trockener Alkoholiker, wenn man.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, also in meinem Freundeskreis, ne, seit Jahren, das ist nicht erst noch neu, sondern es geht seit Jahren, lichtet sich das Feld von den Leuten, die überhaupt noch Alkohol trinken. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute mittlerweile in meinem direkten Freundeskreis, die gar keinen Alkohol, also wirklich straight edged.
Gar keinen
Alkohol mehr trinken. Gar nicht mehr trinken und auch sonst irgendwie nichts konsumieren oder irgendwie nur sehr, sehr bewusst oder wenig oder was weiß ich. Und mir fällt das wirklich schwierig mittlerweile, jemanden zu finden, mit dem man ein Bierchen trinken gehen kann. Ist wirklich so.
Mich fragst du ja nie.
Die war noch
ja, also ich trinke auf jeden Fall, ich habe in meinem Leben, als ich jünger war, viel mehr getrunken, einfach viel regelmäßiger,
ja, klar, auch das ist aber
Kneipen gegangen und sowas. Ja. Ich habe das irgendwie
als. Und als wir uns kennengelernt haben, waren wir dauernd nur in Kneipen.
Ja.
Ich meine, die Idee zu WMR ist ja irgendwie von uns ständig in Kneipen rumhängen und diskutieren entstanden. So, ja.
Aber das ist, als ich im Krankenhaus war, da hatte ich mich mit, wie das halt so ist, da liegt man dann mit anderen Leuten im Krankenhaus und dann habe ich mich mit so einem Typen da unterhalten, der war ganz nett. Und der hat erzählt, dass seine Tochter, die ist irgendwie so 15, 16, 17, und die hat irgendwie mal ihren Geburtstag gefeiert auf irgendeiner kleinen Insel und er ist dann mitgefahren und also die sind da quasi, alle ihre Freunde und so sind da hingefahren und er ist mitgefahren, um dann denen beim Aufbauen zu helfen und so ein bisschen zu helfen und hat dann so erzählt, so, dass sie dann irgendwann so, ja, haben sie aufgebaut und so und dann hat einer, hat ihn so noch jemand gefragt, Herr so und so, können wir Ihnen noch helfen? Und dann hat er so zu ihm so, weißt du, wo du mir helfen kannst? Klack, dieses Bier hier leer zu machen. Und hat ihm, so Bier in die Hand drücken. Und der Typ war so, ja, aber es ist doch noch gar nicht Nachmittag und nachher vielleicht dann später noch ein Cocktail oder sowas. Aber nee, jetzt ist ja gerade mal so drei, da trinke ich ja noch kein Bier.
Kein Bier.
Und der hat das so sehr schön beschrieben, so als so diesen Generationenkonflikt. Und er stand dann so da mit seinen beiden offenen Bier, weil eins hat er schon für sich aufgemacht und eins für den anderen. Und keiner in der Runde wollte irgendwie so von dem wirden alten Mann mit seinem Bier eins Bier abhaben. Und dann war so, das ist aber schon ein bisschen merkwürdig, jetzt Alkohol zu trinken, schon um die Zeit. Also ich glaube, da hat es auch so einen richtigen, also mag jetzt natürlich auch, ich wette, dass es auch sehr viele 16-Jährige gibt, die sich regelmäßig die Kante geben. Aber ich glaube, da hat schon so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden, ja.
Ja, auf jeden Fall haben die dann ihre eigenen Konsum Rituale, ne? Die sie sich dann ausdingsen.
Das war sehr lustig, der hatte so über seine Tochter so ein bisschen, also er hat es nicht schlecht oder sowas, aber so ein bisschen enttäuscht, ja, die will auch keinen Führerschein und so. Und es waren alles eigentlich gute Sachen, diese Jugend nicht mehr, ja, die saufen nicht mehr, schlagen sich nicht mehr, fahren nicht besoffen Auto.
Vor allem nicht besoffen Auto. Was ist da los? Also ich finde, Ulf Poschardt muss einschreiten, das geht so nicht mehr weiter. Das
kann so nicht weitergehen. Ich stelle mir gerade so vor, so irgendwie alte weiße Männer, die irgendwo unaufgefordert auf irgendwelchen Teenager-Partys auftauchen.
Und den die Cocktailgläser auf den Boden schmeißen.
Schlag mich!
Hier wird jetzt Bier getrunken. Und ihr kriegt jetzt alle einen Autoschlüssel in die Hand.
Da, dreimal im Kreis fahren.
Das hat uns auch nicht geschadet.
Genau. Du musst mehr Gas geben. Kupplung mehr sprengen lassen. Ja, naja.
Automatik ist verboten.
Elektro sowieso. Aber so sind
das
ja
muss viele stinken.
Aber so sind ja viele. Meine Mutter hat eben gerade, wir waren mit meinen Eltern, waren wir essen und meine Mutter hat erzählt, dass irgendwelche Freunde von ihr jetzt sich extra nochmal einen Diesel kaufen, solange es noch geht. Der muss dann bis zum Ende reichen, so weil.
Ja, why not? Ich habe gerade übrigens tatsächlich einen Artikel in der Financial Times gelesen über die deutsche Autoindustrie und da war halt so ein Typ, der so als so bekannter Analyst irgendwie unterwegs war, ganz lange jetzt in der Branche und so als so die Branchenanalyst-Koryphäe galt und er meinte halt so, ja, also im Endeffekt sind die gesamten europäischen Automobilmarken gerade am untersten Limit sozusagen börsennotiert,
yeah, wie
es nur irgendwie geht. Ja,
ja, ja.
Im Endeffekt rein nach Börsenwert scheint der Markt zu erwarten, dass der Wert dieser Aktien in den nächsten 4 bis 5 Jahren auf Null geht.
So. Genau, die rechnen so, die Preise sind so, dass sie irgendwie für noch für 10 Jahre die, also man sagt ja irgendwie so, der Wert einer Firma ist 10, Umsatz mal 10, Jahresumsatz mal 10. Und das ist aber irgendwie so am untersten Limit davon.
Genau. Und
ja, ich bin mal sehr gespannt.
Und dann hast du dann solche so Tesla dagegen, ne?
Und ich habe Mercedes, auf die ich jetzt nichts gebe, wo ich gedacht habe, okay, Mercedes, Die Kugel, mit der, von der die sterben werden, ist schon abgefeuert. Sie wissen es bloß noch nicht. Die haben jetzt die neue S-Klasse, also die elektrische S-Klasse vorgestellt, den EQS, der fantastische Reviews kriegt. Also so, was ich bisher über dieses Auto gesehen habe, ist das ein extrem gutes Auto, wo dann auch sagen, ja, Tesla, Scheißdreck dagegen. Also auch Leute, die jetzt nicht irgendwie irgendwelche deutschen Reviewer, sondern Amerikaner, die das reviewen und die sagen, ja, auch in den Bereichen, in denen Tesla bisher als gut gilt, ist das Auto besser. Und was ich ganz, also gerade gestern hat Mercedes auch so ein Konzeptauto vorgestellt. Das machen die ja gerne mal. Das ist ja so ein bisschen so, wo soll's hingehen? Also
Futurismus.
Was ist unsere Vision von einem Auto? Ne?
Genau.
Und vor 2 Jahren, weiß ich noch, haben die so ein Avatar-Auto vorgestellt. Da haben die mit Avatar zusammengearbeitet, hier mit dem, wie der Typ heißt. Also haben wahrscheinlich dem Haufen Geld in die Hand gedrückt. Dann war so irgendwie so ein futuristisches Auto, wo dann so irgendwie Klappen hochgingen und das hat dann seine Haut verändert und das konnte seitwärts rollen. Und es war einfach total, ja, das war einfach nur, okay, wir schmeißen alles an Feature rein, was wir uns vorstellen können, weil wir haben eigentlich keine Vision. Und was die gestern vorgestellt haben, dieses Konzept heißt EQXX. Also die fangen jetzt alles an mit EQ. Und das ist ein Auto, was aussieht wie so ein Silberpfeil, also ein super sportliches, wirklich super, super schickes Auto, eher klein, eher kompakt, legen extrem Wert darauf, auf geringen Stromverbrauch, also hat einen relativ kleinen Akku, schafft damit aber, soll 1000 Kilometer damit schaffen. Alles vegan, alles öko, alles für die Umwelt, alles und das waren rundum, also ich bin kein Autoexperte und aber das ist halt von Mercedes habe ich eher ein SUV erwartet und sozusagen ja, unsere Vision ist eher Sparsamkeit und probieren mit den, also haben dann auch so ist natürlich reines Marketing dann auch, ich meine klar, wenn sie jetzt dieses Auto vorstellen, können sie dann 1000 SUVs mehr verkaufen, also ist jetzt ich ist jetzt nicht so, dass ich deren Kool-Aid trinken will, aber da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass vielleicht bei Mercedes durchaus noch sowas wie ein Puls da ist und dass sie es nochmal schaffen könnten. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt irgendwie Auswirkungen auf deren Aktienkurs hatte.
Tja.
Also insofern und
ja, und ich frage mich, was ich mich aber auch frage, ist halt irgendwie, das sind ja auch Marken, die eine so lange und so breite Tradition haben und so eine krasse Wiedererkennbarkeit und auch so ein Image-Ding, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man einfach nur, also selbst wenn du das ganze Ding gattest, ja, und halt wirklich so alles verkaufst und alle entlässt, ja,
ja,
hat diese Marke Mercedes oder auch Daimler-Benz und so, ja, die hat ja immer noch einen mega Wert eigentlich, ne?
Klar.
Weil halt,
und. Aber wie hoch ist der denn noch? All things considered. Ja, weil so eine Marke bringt natürlich auch immer eine gewisse Legacy mit sich. Also ich meine eben, ich habe ja vorhin gerade gesagt, dass mein Bild von Mercedes ja eher nicht so gut ist.
Und das sind ja die letzten Jahre, ne? Aber ich, wie gesagt, also Mercedes gibt's ja seit über 100 Jahren.
Ja, ja, klar. Aber ich meine im Endeffekt, so, wie viele Firmen gibt's schon? So Bentley war mal eine, Rolls-Royce war mal eine Marke, Jaguar war mal eine Marke. Eigentlich jede britische Autohersteller, die du nimmst, Vauxhall, waren alles mal große Marken, die in Eigenständen, die heute nichts mehr sind, die heute nur noch irgendwo ein Badge sind, das irgendwo draufklebt und das war's. Und oder nicht viel mehr als das zumindest. Und also das geht. Ich sehe Tesla noch nicht so als, also mit Tesla muss ich ja mal sagen, die haben halt, was die geschafft haben, und das ist eine krasse Leistung, ist halt, sie haben bewiesen, dass Elektroautos für den Massenmarkt sind. Als die angefangen haben, hat wahrscheinlich die Mehrzahl der Leute, die Ahnung von Autos gesagt haben, das wird niemals passieren, das ist nicht möglich, was Tesla jetzt jeden Tag produziert. Elektroautos für den Massenmarkt, die was taugen, die was vom Preis her taugen, die angemessen sind.
Und sie hatten echt die Strategie, das durchzuziehen, ne? Zuerst diesen Roadster zu machen und dann klar, halt irgendwie immer weiter zu iterieren. Das war schon echt ganz schlau, ne?
Aber seitdem richtig viel kam da auch nicht mehr, ganz ehrlich. Also, Self-Driving hat uns Elon Musk so oft versprochen schon. Ich glaube, das erste Mal hat er gesagt, dass es bis 2016 auf der Straße ist. Und
da habe ich letztens auch einen guten Text drüber gelesen, der mehr oder weniger diesen gesamten selbstfahrenden Autopilot-Kram von Tesla wirklich in die Tonne gekloppt hat. Der ist nicht mal, ist nicht nur so, dass Tesla seine eigenen Versprechungen ständig nicht einhält, sondern das System, wie sie es haben, ist strukturell den nicht auf der Höhe der Zeit von der Technologie von selbstfahrenden Autos. Okay. Die sind nicht nur nicht irgendwie dort, wo sie hin sollten, sondern sie sind auch gegenüber der Konkurrenz schon deklassiert. Und das liegt unter anderem, und das sagt der Typ, der hat scheinbar ziemlich viel Ahnung davon, speziell, weil die halt kein LiDAR benutzen, sondern halt auch auf Kameras machen. Und das ist halt einfach ein mega Nachteil, den sie sich eingekauft haben und den sie auch nicht wieder weggekriegt kriegen. So. Und das Interessante ist, dass sie halt, obwohl sie vielleicht so die Hälfte von dem sind, wo sie irgendwo Google mit Waymo ist, versprechen sie immer das Doppelte von dem, was Waymo verspricht.
Genau. Ich glaube, da sind sie, was selbstfahrende Autos angeht, sind sie nicht sonderlich weit vorne. Dieser Tesla Cybertruck, keine Ahnung, wo der steckt. der neue Tesla Roadster, der sollte 2020 auf den Markt kommen, jetzt haben wir 2022. Tesla Semi, die LKWs von denen, die Trucks, die sollten kommen, die sind nach wie vor nicht da. Ehrlich gesagt, im Augenblick gibt es mehr Sachen, die bei Tesla.
Die haben 500.000 Fahrzeuge zurückrufen müssen.
Haben gerade 500.000 Fahrzeuge zurückgerufen. Ein Tag oder quasi Stunden, nachdem Elon Musk fertig war mit Aktien verkaufen. Ja, das war garantiert kein Insider-Trading. Niemals.
Das wird die SEC bestimmt mal eine E-Mail schreiben.
Ja. Und ihm vielleicht sein Twitter-Passwort wegnehmen. Für einen Tag oder so.
Die SEC konfisziert das Twitter-Passwort. Das wäre doch echt mal so ein Schlagzeug.
Dann ist Bitcoin weg. This account was taken over by, oh, Bitcoin is crashed.
Ich meine, das wäre schon ziemlich krasse Regulationsmaßnahme für den ganzen Kryptomarkt. Einfach Elon Musk Passwort einzuziehen.
So, du hast jetzt genug gehabt. Gib dein Handy. Das ist so. Und die Autos, also ich finde das Design von Teslas, finde ich eigentlich bis heute, also der Roadster sieht, finde ich, ganz gut aus. Der Cybertruck kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich gut verkauft. Ich weiß nicht, der sieht ja aus wie so aus so einem schlechten 3D, also aus so einem alten 3D-Spiel gerendert quasi.
Ja, mit ziemlich wenig Polygone. So.
Mit sehr wenigen Polygonen, also auf der es, es gibt definitiv eine Zielgruppe für diese Karre, aber ich glaube, die wer auch immer die Entscheidung getroffen, Elon Musk, wer soll das die Entscheidung getroffen haben, hat deutlich überschätzt, wäre jetzt meine Vermutung, wie viele Leute sich dieses Auto kaufen wollen.
Ich gucke gerade so eine Serie, Invasion, da gibt es so eine Szene, da geht's halt so, Aliens greifen die Erde an und natürlich, was als erstes ausfällt, ist dann halt irgendwie Strom und keine Ahnung, haben die auch vielleicht ein EMP oder sowas gesendet oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall will die Familie dann fliehen, steigt in den Tesla ein und der geht natürlich erstmal nicht. Und dann, du musstest einen Tesla kaufen. Das fand ich irgendwie super. Ja, egal. Kleine Anekdote.
Und, und ich finde so ein Tesla, also ich meine, das war eine coole Karre, dieses minimalistische, gerade dieses Model 3, das finde ich sehr, sehr cool, fand ich damals sehr cool, finde ich nach wie vor sehr, sehr cool. Und das ist, aber damit hat sich's auch im Wesentlichen. Und das ist, viele Leute sagen, das ist mir zu minimalistisch, andere Autos sind da nicht ganz so minimalistisch, sondern die haben da noch ein paar mehr Knöpfe oder sowas. Aber inzwischen können das auch andere Autohersteller ganz gut, so ein reduziertes Auto. Und was jetzt wohl beim letzten so, es gibt ja das, also ich guck mir so Autovideos und sowas, das gucke ich mir ganz gerne an, schlafe ich gut bei ein. So dieses Tesla Model S Plaid, was im Augenblick gerade so das Top-of-the-Top-Modell ist, das kann sehr, sehr schnell anfahren. Also ich habe von jemanden, von so einem Auto-Reviewer, Doug DeMuro heißt, ein Video, wie er quasi, er hatte die Kamera laufen, als das erste Mal das Gaspedal voll durchdrückt. Und er hat das so beschrieben als, ich habe ja schon in anderen Teslas gesessen und ich habe schon in sehr, sehr schnellen Autos gesessen. Und ich habe gedacht, ja, okay, das braucht jetzt halt statt 2,3 Sekunden 1,9 Sekunden. What's a big deal? Aber es war wohl wirklich so, oh fucking Gott. Also, keine Ahnung, ob der beim Sex genauso aussieht. Also, aber
wie braucht er jetzt von 0 auf 100?
Wie gesagt, irgendwie 1,9 Sekunden oder irgendwie sowas.
Okay.
Also, was halt auch krass ist, wenn du von 100 auf 160, ist der halt immer noch irre schnell. Oder sowas. Und, aber und da reduzieren sie jetzt noch weiter. Also zum Beispiel, die alten Teslas, die haben dann noch einen Hebel, mit dem du halt den Gang einlegst, also vorwärts, rückwärts parken. Und das gibt's dann halt nicht mehr bei dem neuen, sondern es ist so eine Mischung aus, das Auto weiß das schon selber, in welche Richtung es fahren, also welchen, ob du gerade vorwärts, und ansonsten hast du auf dem Display auch so eine Geste, mit der du quasi vorwärts oder rückwärts einstellen kannst. Was? Und das Auto hat kein Lenkrad mehr, sondern den Jolk, oder wie auch immer das nennen, also es ist mehr so ein, sieht aus wie so eine Mischung aus Pilotensteuerknüppel und Lenkrad, also ist nicht mehr
rum. Da geht's doch hin, ja. Am Ende fährt das Ding halt einfach irgendwo hin und du musst halt irgendwie dir eine Begründung ausdenken, warum du genau hier sein wolltest.
Du wolltest gegen diese Wand fahren. Stimmt, Tesla? Genau. Die Intelligenz scheint da schon ganz okay zu sein, also es sind halt solche Sachen wie, wenn du losfährst, dann willst du wahrscheinlich, also wenn du irgendwo du bist irgendwo hingefahren, stehst vor einer Wand, dann willst du wahrscheinlich in den Rückwärtsgang und so was Sachen. Also das ist halt und. Aber das, ehrlich, da wird's gimmicky. Das ist keine Reduktion mehr, um noch was rauszuholen, sondern es ist einfach nur Scheiße. Die anderen kriegen auch minimalistische Autos hin. Wir müssen da jetzt noch eine Schippe drauflegen, egal was. Und das ist so das Gefühl, was ich gerade bei Tesla so sehr stark habe, dass sie dass der Markt ihnen doch schneller auf die Pelle gerückt ist, als sie es oder relativ schnell auf die Pelle gerückt ist und dass ihnen jetzt so ein bisschen die Ideen ausgehen.
Und sie auf so einem Plateau sind, so auf so einem Innovationsplateau.
Ja, und dass sie, ich meine, und dass da auch jetzt, ich kann mir vorstellen, also mal gucken, vielleicht, ich wollte gerade sagen, na, vielleicht kommt da was, vielleicht haben sie noch irgendwas Geheimes im Bild, aber sorry, Elon Musk, der hat seine gesamte Timeline für die nächsten 20 Jahre, hat er schon hat er auf seinem Twitter-Feed stehen. Das ist, nichts davon ist irgendwie ein Geheimnis, glaube ich. Also, die sind so bei Batterietechnik, also ich will das jetzt auch, sind bei Batterien wohl sehr, sehr weit vorne und so, also sie sind in vielen Bereichen nach wie vor sehr, sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die eng wird. Also ich sehe das nicht, dass die jetzt irgendwie automatisch den Markt dominieren werden, weil es gibt von sehr vielen Herstellern gute bis deutlich bessere Autos als Teslas und
ja, was halt, glaube ich, so bei den Analysen, gerade was den deutschen Automarkt auch angeht, ist halt, dass diese Unternehmen natürlich einfach auch riesige Schiffe sind, ne? Also mit mega riesigen Bürokratien und ewig gewachsenen Strukturen und den Macht- und Ränkespielen und so weiter und so fort. Und all das macht natürlich so ein Konzern halt auch recht unmanövrierfähig.
Total. Ne?
Und insofern ist natürlich auch klar, dass halt diese Schwäche der Automobilindustrie im Umschwung zu Elektro, den wir die letzten Jahre gesehen hat, dann durchaus auch so erklärt wird. Ne? Im Sinne von, die sind nicht reformierbar, das sind eigentlich sozusagen zur Disruption freigegebene Titanen.
Total.
Und ich glaube, das ist das Narrativ so ein bisschen. Und ich weiß ja, drinsteckt. Also.
Ich will auch nicht sagen, dass bloß weil ich nicht glaube, dass Tesla der Alleinherrscher sein wird, dass es automatisch für Mercedes und VW und Opel und so weiter gut aussehen wird.
Nee, es wird ja auch noch ein paar gute chinesische Firmen.
Ich glaube, wir werden jetzt erstmal erleben, dass chinesische Firmen den Markt abräumen werden im großen Stil. Das wird jetzt, das steht an. Das ist, meinem Vater ein Video geschickt, ein Review.
Das gibt einen Handelskrieg. Also Deutschland wird sich niemals die Automobilindustrie abnehmen lassen. Das ist, ich meine, sie werden es natürlich tun, weil es nicht anders geht wahrscheinlich, ne? Aber sie werden kämpfen mit allem. Ne? Die deutsche Automobilindustrie ist Staatsräson. Ne? Also ja. Das heißt mit anderen Worten, alles andere hat dem ist dem untergeordnet.
Aber die deutschen Autohersteller sind auch darauf angewiesen, in China zu verkaufen.
Ja, eben. Das war auch in dem Artikel in der FT ganz cool. Also das war halt gesagt. Also 2015 haben die, ich glaube, die haben jetzt in diesem Jahr, ich glaube nicht mal ein Viertel des Umsatzes in China gemacht, wie sie noch 2015 gemacht haben.
Ja.
Das mit anderen Worten, sie werden in einem immer noch wachsenden Markt in China, ja, zunehmend aus dem Markt gedrängt. Und das ist alles nur noch eine Frage der Zeit. China war lange Zeit ein gutes Geschäft, aber das ist jetzt auf absehbare Zeit vorbei.
Ja, ich habe von so einem Auto ein Review gesehen, Ora Cat heißt das. Das ist so von so einem chinesischen Hersteller. Und da habe ich meinem Vater den Review geschickt und habe geschrieben, ich könnte mir gut vorstellen, dass das euer erstes Elektroauto ist. Weil es ist halt ein, die machen einen guten Preis, weil sie auf den deutschen Markt, also auf den europäischen Markt wollen und wissen, dass sie ja noch keine Marke haben und verkaufen halt ein ziemlich gutes Auto für, also sie machen es nicht billig, aber sie verkaufen es halt, du kriegst für relativ wenig Geld eine sehr gute Ausstattung. Und einer von denen wird es schaffen. Hier, ein Hersteller hat, ich weiß nicht, irgendwie Roter Adler am sozialistischen Horizont oder so heißt dieser Autohersteller. Die haben ja in Großbritannien schon MG aufgekauft als Marke. Also kannst von MG Elektroautos kaufen, halt so eine alteingesessene britische Marke. Und das sind, ja, wie gesagt, rote Fahne im sozialistischen Windwerk gebaut in China, die Autos. Und dann wird halt ein MG-Badge draufgeknallt. Stimmt nicht mal ganz, weil die geben sich schon sehr viel Mühe, das auch für den europäischen Markt alles anzupassen. Aber ja, das ist, aber ich weiß nicht, mir fällt es irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass Tesla da auch nur im Westen oder auch nur in den USA noch lange die dominante Marke sein könnte. Das ist,
oder? Ja, aber was ich meine ist halt, es gibt ja jetzt momentan sowieso schon einen Handelskrieg zwischen den USA und China in verschiedener Hinsicht, der von Trump begonnen wurde und von Biden nie wirklich beendet wurde. Und da ist natürlich jetzt schon auch in gewisser Hinsicht schon Europa mit drin, ne? Also zum Beispiel in diesen ganzen Fragen um Huawei-Hardware in den Funknetzwerken und sowas. Also das sind alles Dinge, wo die Europäer schon sozusagen so mehr oder weniger halb mitspielen. Klar. Oder mitspielen müssen. Und dann hast du halt auch noch, und wenn dann jetzt zum, sag ich mal, erstens das China-Geschäft der deutschen Automobilindustrie abkackt und stattdessen jetzt billig Autos aus China in Deutschland an den Start gehen, da kann ich mir echt vorstellen, dass dann wirklich der Protektionismus-Reflex nochmal richtig greift und dass dann gesagt wird, dann wird dann vielleicht dann wahrscheinlich auf europäischer Ebene dann irgendwie die China-Zölle hochgezogen und so. Also das kann ich mir gut vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich frage mich, was es bringt am Ende des Tages. Weil
nicht mehr als Zeit, klar. Nicht mehr als Zeit.
Weil ich meine, aber wenn der Rest der Welt keine deutschen oder keine europäischen Autos mehr kauft, sondern nur noch die Europäer.
Ja.
Dann sagt sich China halt irgendwann, ja, die 300 Millionen Leute, schade, denen würden wir auch gerne noch Autos liefern, aber.
Ja, das werden sie auch. Also so wird das auch laufen. Also ich meine, du kennst doch die Politik, ne? Da wird dann halt irgendwie auch Druck aus der Industrie gemacht. Dann werden die Gewerkschaften werden auch auf die Barrikaden gehen und dann handelt die Politik und macht dann irgendwie die Einfuhrzölle und so weiter und so fort. Und ja, China wird weiterhin ihren Markt finden. Wir werden keine billigen Autos haben und am Ende werden die deutschen Autokonzerne eh sterben. Aber
also ich glaube, das wäre der sicherste Weg, mit dem China gewinnen würde. Also das ist, weil wenn sie sich dem Markt stellen müssen und wenn sie noch ein bisschen Konkurrenzkampf liefern müssen, dann also wie gesagt, ich habe Mercedes noch nicht komplett aufgegeben jetzt nachdem. Das ist, dass die haben gerade mal angefangen, aber was sie angefangen haben, ist erstmal ein ganz guter Anfang. Erstaunlich beeindruckender Aufschlag. Vielleicht können sie es ja weiter fortführen. Ich bin gespannt.
Ja, sie müssen, der Punkt ist, sie müssten eigentlich wirklich auch, sie müssten schrumpfen, ne? Also der Punkt ist, wie du es auch drehst und wendest, keiner der deutschen Hersteller wird noch in dem Volumen Autos absetzen, wie es momentan macht. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, es steht so oder so, wenn die überleben wollen, müssen sie schrumpfen. Sie haben halt eine wahnsinnig hohe, sie haben wahnsinnig hohe Kosten einfach.
Ja, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Also ich weiß, dass Mercedes, die bauen ja nicht nur PKWs, das ist ja nur ein Teil von denen, die machen ja auch sehr, sehr viele andere Sachen. LKWs zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die Elektrifizierung noch ein bisschen länger brauchen wird. Wobei ich auch da, es gibt irgendwie bin ich neulich auf so einer Teststrecke gefahren, wo halt, also das war eine Autobahn und da war dann halt so eine Oberleitung über der Straße. Und das ist so eine Teststrecke für LKWs, für Elektro-LKWs, die dann während der Fahrt quasi laden können. Die fahren dann so ein Stromabnehmer aus, zwei davon, intelligent. Und sobald der Blinker angeschaltet wird, wird er wieder eingefahren und sowas. Also musste ich als Fahrer da nicht großartig drum kümmern. Und dann fährt halt, kriegt das Auto das automatisch mit. Ah, hier ist doch eine Elektrostrecke, fährt seinen Stromabnehmer auf und dann kannst du von da ab, kannst du mit Strom fahren. Und brauchst halt nicht so einen großen Akku. Und die Idee dahinter ist, finde ich eigentlich ganz clever. Ja, man braucht halt einen Akku, der reicht halt. Also wenn komplett Deutschland die alle Autobahnen elektrifiziert wären, du bräuchtest halt ein Auto vom Werk bis zur Autobahn und dann nochmal von der Autobahn bis zu dem Punkt, wo du es denn ausliefern willst. Aber das sind halt nur die letzten paar Kilometer und für den ganzen Strecke auf der Mitte kannst du dann halt einfach mit der Oberleitung fahren. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, was für eine bekloppte, so typisch deutsche Idee. Aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich auch schon ganz cool, weil es ist halt eine sehr pragmatische, einfache Lösung für ein ziemlich komplexes Problem. Mhm. Nämlich, wie kriegt man, für Autos ist das, glaube ich, vorbei. Da ist halt einfach, ja, da knallst du halt eine große Batterie rein und dann, oder halt hoffentlich nicht mehr lange ganz so große Batterie. Und dann kannst du schon alles machen mit dem Elektrozeug. Aber bei LKWs ist es halt so, die bräuchten halt eine viel, viel größere Batterie, weil sie halt viel, viel mehr Masse transportieren müssen. Und jedes Kilo Batterie, was die zusätzlich mitschleppen, geht halt von der Masse ab, die du hinten drauf laden kannst. Also wenn du dann plötzlich aus deinem 40-Tonner plötzlich ein 30-Tonner wird, weil du eine 10-Tonnen Batterie mit die ganze Zeit mit dir rumfahren musst, dann hast du halt echt Kohle verloren. Und darum ist das, also es ist tatsächlich so ein Problem, was jetzt nicht einfach durch so einfach weggeht. Und vielleicht könnte da so eine Stromabnehmerlösung eine gute Lösung sein. Sollte man vielleicht alles nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen hier. Ich kann mir vorstellen, dass es noch weitergehen könnte. Aber ja, sie müssen auf jeden Fall, aber es klang ein bisschen als, es sah, die Präsentation sah so ein bisschen so aus, als ob Mercedes den Schuss gehört hätte. Was ich jetzt nicht, kein Satz gesagt hätte, wäre, von dem ich jemals gedacht hätte, dass ich nochmal sagen würde.
Ja, ich wollte nur sagen, es ist nicht nur eine Frage des einen Produktes, ne?
Klar.
Aber klar, so ein richtig gutes Elektroprodukt, das jetzt nochmal so einen richtigen reißenden Absatz erfährt und auch international erfolgreich ist, das würde natürlich auf jeden Fall ein sehr positives Signal setzen.
Sie brauchen mehr davon als eins. Das muss eine ganze Serie sein. Das muss einfach so weitergehen. Ja. Der erste Aufschlag, also die erste Reaktion war gut, aber das muss jetzt so weitergehen. Und wenn sie irgendwo auf der Strecke stolpern, dann könnte es das gewesen sein. Also aber machte den Eindruck, als ob sie sich der Tatsache bewusst wären.
Ja, ich habe aber auch so insgesamt das Gefühl, dass diese ganze was wir halt eigentlich die letzten Jahre immer so als Globalisierung verhandelt haben, unter dem Namen Globalisierung verhandelt haben, dass das jetzt irgendwie, ne, das ist jetzt ja irgendwie schon so ein bisschen auf dem, ich will jetzt nicht sagen Rückzug sind, aber in so einer Neuverhandlung, ja, irgendwie. Ich meine, dafür ist jetzt dieser US-China-Handelskrieg ist jetzt nur so eins der Beispiele, aber auch insgesamt der Aufstieg von China, die ja eine sehr protektionistische einen sehr protektionistischen Weg gegangen haben. Ne? Mhm. Ich hab auch einen interessanten Podcast gehört mit einer Professorin, die zu China forscht und die hat, es war bei Future Histories und die hat ein Buch geschrieben, How China Escaped Shock Therapy. Also Schocktherapie ist ja so ein bisschen diese Methode gewesen, mit der vor allem so neoliberale Denker dann die Regierungen der Ostblockstaaten beraten haben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ne? Also die Idee war halt, okay, wir haben jetzt hier keine kapitalistische Wirtschaft, sondern diese irgendwie planwirtschaftartigen Konstrukte. Und wie kriegen wir jetzt möglichst schnell halt so eine kapitalistische Wirtschaft dort zum Brummen?
Okay.
Und die Idee war halt so Schocktherapie. Ne? Also das heißt irgendwie, wir gehen da rein, ratsch, ratsch, und dann kriegt alles irgendwie ein Eigentümer, und dann verkaufen wir alles, privatisieren alles, und dann schrauben irgendwie den gesamten Sozialstaat runter, und dann schmeißen wir die so uns wie den Fisch so ins kalte Wasser, ja, irgendwie, um dann halt irgendwie sozusagen wie so ein Kickstarter dann irgendwie den Kapitalismus endlich so mit dem kapitalistischen Motor anzuschmeißen, ja. Das war so ein bisschen so die Theorie, und das haben die jetzt ja bei vielen, Ländern gemacht. Schon vor dem Eisernen Vorhang haben sie es ja schon so in Chile gemacht und später dann auch eben in Russland und in Polen und überall. Auf jeden Fall.
Dann Ostdeutschland natürlich auch.
In Ostdeutschland in gewisser Hinsicht auch, wobei das kann man nicht ganz sagen, weil Ostdeutschland wurde ja mehr oder weniger eigentlich so absorbiert, kann man sagen. Ne? Also das war,
na ja, aber so die Treue, das ging schon in eine ähnliche Richtung.
Ging in eine ähnliche Richtung, ne? Aber ja, klar.
Ja, ja, war nicht.
Wurde eigentlich an Deutschland, an Westdeutschland verkauft. Eigentlich so. Ja, also jedenfalls.
Beim Verkaufen halt wäre doch Geld bei rumgekommen. Ja. Nee, erzähl.
Also was ja passiert ist, ist eigentlich mehr oder weniger, dass die Wirtschaft in den betreffenden Ländern komplett zusammengebrochen ist. Und dass die gesamte Gesellschaft eigentlich, das gesamte Gesellschaftskonstrukt eigentlich komplett zusammengebrochen ist. Und das mit dem Kapitalismus Kickstarten hat auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert, weil diese Länder tatsächlich durch diese Deindustrialisierung, die dort stattgefunden hat, dadurch dann auch echt wirklich nachhaltig geschadet hat, ne? Und so weiter. Und ja, und China ist halt einfach das leuchtende Gegenbeispiel, die halt einen ganz anderen Weg gewählt haben, ne? Die halt eben genau nicht diese Schocktherapie gemacht haben, sondern die halt seit den 70er Jahren eigentlich eine sukzessive Öffnung gemacht haben von bestimmten Märkten, aber auch immer sehr kontrolliert, ne? Und eigentlich dann auch immer den Staat als wichtigen Player in den Märkten gelassen haben und dadurch halt auch so eine gewisse Preiskontrolle ausgeübt haben und so weiter und so fort, und so eine Art betreute Kapitalismustransition gemacht haben. Ne? Und man kann ja durchaus, glaube ich, festhalten, dass das chinesische Modell sehr, sehr viel erfolgreicher war als die anderen, als die westlichen Shock-Therapy-Movements. Und das war erstmal sehr, sehr interessant, weil sie dann auch in dem Podcast dann nochmal diese ganzen Debatten nachzeichnet, die es dann halt innerhalb der chinesischen kommunistischen Partei gab, wie man jetzt verfahren sollte. Und da gab es auch unterschiedliche Lager, und das war sowieso ganz spannend. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, dass das Modell China natürlich jetzt auch so eine Art von, ich sag mal so, das ist ja so ein bisschen diese Bedrohung vom Westen, die wir schon öfters besprochen haben, die ja vor allem auch eine ideologische ist, im Sinne von, der Westen hat sich immer so als im Begriff der wahrsten Wahrheit von allem und so irgendwie immer begriffen, ne? Wir sind so der Ort, wo die Aufklärung herkommt. Wir haben den Kapitalismus erfunden und so weiter und so fort. Hey, kommt zu uns, wir sind die Profis, was die moderne Welt angeht. Und dann kommt uns China und macht es halt besser als wir und mit anderen Konzepten, die besser funktionieren als das von uns. Und das ist natürlich auch eine totale Infragestellung des Selbstverständnisses. Und jetzt habe ich gerade so einen Vortrag gesehen heute, der hat das Ganze so auf den Punkt gebracht der Postglobalisierung. Ne? Also nicht im Sinne von das Ende der Globalisierung, sondern halt eben ein über die Globalisierung hinausschreibendes, eine Ära nach der Globalisierung. Ja? Also die Globalisierung schon als gegeben ansieht, aber eben auch nicht mehr ein Teil dieser Globalisierung ist, sondern die Globalisierung übertrifft, weiter denkt oder auch teilweise neu verhandelt halt. Ne? Und in diesem Zuge kommt jetzt auch dieser ganze Begriffsapparat her, den mit dem wir momentan gerade auf Twitter rum, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mit dieser digitalen Souveränität.
Ja.
Also im Endeffekt hat dieser Vortrag hat dann diese These aufgestellt, dass dieser Begriff der digitalen Souveränität halt im Zuge dieser neuen Situation der Post-Globalisierung stattfindet. Ne? Also diese ganzen Narrative um die Globalisierung, wir werden alle reicher, freier Freihandel für alle, die Welt wächst unter dem westlichen Paradigma des Liberalismus bis unendlich, das Ende der Geschichte und so weiter und so fort. Also all das hat sich ja nicht so richtig bewahrheitet und jetzt geht es so eine Art Rückbesinnung oder eine Rückversicherung eigentlich hin zum Nationalstaat wieder, ne? Also so ganz stark die Frage, Supply Chains sind natürlich ein gutes Beispiel, ne? Also du, solange irgendwie die Globalisierung brummt und schnurrt, ist ja alles super, ja? Du hast da irgendwie deine über den gesamten Erdball verteilten Supply Chains für deine Produkte so und alles Lean Management und Just-in-Time-Produktion. Du hast keine strategischen Warenbestände, musst du alles gar nicht mehr haben, weil du kannst dich ja darauf verlassen, dass Punkt 9 Uhr der Containerfrachter aus Xinjiang dann irgendwie in Rotterdam deinen Container auf den Lastwagen fährt, der dann irgendwie um 10 in Hamburg ist, keine Ahnung was, ne? Also so, ja. Und so haben wir halt auch mal gearbeitet und gedacht und gelebt. Und jetzt haben wir halt jetzt mit Covid erleben wir jetzt diese krasse Supply Chain Zusammenbruch so und was jetzt einfach sichtbar wird, ist halt, dass es halt Vulnerabilities gibt, ja, also so nicht Sicherheitslücken, sondern halt Schwachstellen, ja, Schwachstellen und Angreifbarkeiten und Fragilitäten, ja, irgendwie, also Dinge, die mal eben dein ganzes System umstürzen können, wenn plötzlich mal nichts was funktioniert, so, ja, und das ist was jetzt gerade überall irgendwie spürbar wird, dass halt die ganze Welt läuft nicht mehr rund, ja, es gibt überall Hiccups, es gibt überall Ripple-Effekte, es gibt überall Schwierigkeiten. Und eine der Schwierigkeiten sind dann zum Beispiel auch solche geopolitischen Streitigkeiten, wie dann eben China versus den Westen, ja, also wo dann plötzlich Russland, ja, mit dem Gas, das kann man vielleicht auch ganz gut erklären, so einer Gaspipeline, ne, diese ganze Diskussion um Nord Stream 2, wo Russland jetzt halt einfach dadurch irgendwie eine strategische Abhängigkeit schaffen will für der Europäer von Russland durch das russische Gas und vor allem auch eben eine Unabhängigkeit von der Ukraine, weil bisher die Pipelines eben durch die Ukraine laufen mussten, um Europa zu versorgen, oder beziehungsweise die bisherige Pipeline lief durch die Ukraine, worauf dann natürlich die Russland nicht drauf sich verlassen will, dass das irgendwie läuft. Das heißt also, plötzlich werden Abhängigkeiten sichtbar und spürbar überall an allen Ecken und Enden, die halt, wo du halt merkst, wenn es blöd läuft, dann sind wir abgeschnitten von dem Gas, dann sind wir abgeschnitten von Energie, dann sind wir abgeschnitten von, und dann vielleicht auch sowas wie Software oder
Chipproduktion.
Oder Chipproduktion, genau, da ist es ja auch eine große Diskussion, ne? Die Chipproduktion, die halt diesen Flaschenhals da in TSMC hat. Und also das heißt also, diese ganzen strategischen Engstellen, ja, die es halt überall gibt, so, die werden plötzlich gerade ganz, ganz sichtbar und ganz, ganz wichtig, ja. Und ich habe das Gefühl, dass alle Leute sehr, sehr aware dazu werden. Wo sind diese Engstellen? Und wer könnte sie ausnutzen? Und wie können wir uns davon unabhängig machen? Und wie können wir sozusagen Resilienz ins System bringen? Wie können wir Redundanz ins System bringen? Wie können wir und das ist das, was momentan unter dem Begriff auch digitale Souveränität diskutiert wird, ne? Also das heißt, eine Analyse und Management von strategischen Abhängigkeiten im Technologiesektor und wie gehen wir damit um, ne? Und die Diskussion, die gerade läuft, die ist ja ausgelöst worden durch diesen Sovereign Tech Fund, beziehungsweise das ist ja noch nichts, das ist ja so ein Paper erst irgendwie, wo auch Leute dran beteiligt waren, die wir kennen. Die Idee beim Sovereign Tech Fund, wie er so dort in diesem Paper dargestellt wird, ist ja, den Staat mehr oder weniger Mittel zu entlocken, um halt strategisch wichtige Infrastruktur, Open-Source-Infrastrukturprojekte zu finanzieren, ne? Und denen irgendwie auf die Sprünge zu helfen. Also was die da diskutieren, ist eigentlich irgendwie noch lachhaft, 10 Millionen Euro im Jahr oder so, was halt irgendwie so ein bisschen so ein Tropfen auf den heißen Stein ist, ne? Aber ja, aber ich meine, irgendwo muss man ja anfangen. Und ich finde die Idee halt gut, aber die Diskussion ist natürlich jetzt auch gerade so in der Netzszene. Und da sind wir auf so eine Art immer noch Teil davon, Max.
Ja.
Kann dran erinnern, ja.
Die Netzszene, wo ist sie gerade?
Das ist nicht die Frage, gibt es die eigentlich noch? Naja, jedenfalls gibt es halt diese große Diskussion darüber, sovereign, also souverän, was heißt das, was soll das und so weiter. Das ist doch.
Ja, gerade bei Open Source ist das ja wirklich eine berechtigte Frage.
Nationalistischer Kackscheiß, ja, das ist
ja, ein
bisschen so die Sache. Und ich finde das interessant, weil ich natürlich viel von dieser Gemengelage, habe ich natürlich auch mal im Buch abgebildet. Ich habe jetzt keine konkrete Stellung bezogen zu der Frage der digitalen Souveränität oder so etwas, ja.
Ich weiß, dass wir uns in diesem Podcast schon mal sehr, sehr lustig darüber gemacht haben.
So bei über digitale Souveränität?
Naja, ist das so die europäische Suchmaschine dann irgendwie mit Milliarden
gefördert? Ja, klar, natürlich, ja, natürlich. Und es gibt ja ein Spektrum von Dingen, die man unter diesem Begriff halt subsumieren kann, ne? Und ich bin auf jeden Fall gegen einen ganz, ganz großen Teil dieses Spektrums, ja. Habe ich immer polemisiert und ich meine, im Endeffekt ist das, was wir früher in diesem Podcast, darauf sprichst du wahrscheinlich an, haben wir immer so als Landnet dann auch irgendwie
drüber gemacht. Ja, spätestens, oh Gott, ja, die E-Mail, das war wahrscheinlich der schlimmste Auswuchs von dem ganzen Scheiß.
Ja, ja, wobei das, glaube ich, noch unter einem anderen Maßgabe eingeführt wurde.
Ohne Frage.
Aber ja, klar. Aber ja, klar, natürlich solche Sachen. Und also die aktuellen Projekte.
Gab es nicht auch mal so dieses
Schlandnet, genau, das habe ich ja gesagt.
Ja, nee, aber war das nicht mal, also es hieß, Schlandnet ist jetzt eine Verarschung davon, aber es gab ja mal richtig diese wo dann plötzlich alle so, diese Mail wird nur durch Deutschland geroutet und verlässt niemals
Deutschland. Ja, das war irgendwie so nach Snowden und so, ne?
Ja, ja.
Wirklich. Genau, die ganze Snowden-Geschichte hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dieser ganzen digitalen Souveränitätskram. Ja, jedenfalls in meinem Buch habe ich diese ganze Gemengelage so ein bisschen so ausgebreitet, aber wie gesagt, ich habe da nicht so eine richtige Position zugezogen, aber eine Sache, die ich dann doch in den Empfehlungen drin habe am Ende, ist halt so etwas Ähnliches wie den Sovereign Tech Fund. Also ich spreche da halt so vom Public Stack, also vom öffentlichen Technologiestapel, ja, das ist so eine Art als ein durchaus auch konkret staatliches Infrastrukturprojekt, wo ich halt glaube, dass der Staat, ich glaube durchaus, dass der Staat sich mehr engagieren sollte in dem Bereich der digitalen Infrastruktur. Er sollte es aber eben nicht in Form von, keine Ahnung, einem die E-Mail, Facebook oder einer europäischen Suchmaschine oder jetzt gerade Gaia X oder so etwas, ja, was gerade ja momentan das große Projekt in der Hinsicht ist.
Hast du davon gehört? Was war gleich Gaia X?
Gaia X ist halt auch so ein europäisches Projekt mit ganz, ganz vielen Stakeholdern, also so irgendwie ganzen großen europäischen Tech-Unternehmen, also so Telekom und T-Systems und so Kram und so, die sind alle mit dabei und sollen halt eine europäische Cloud-Lösung entwickeln.
Ah, ja, ja.
Nach neuesten Schnickschnack-Standards und so weiter und so fort.
Nach neuesten Schnickschnack-Standards?
Ja, nach neuesten Schnickschnack-Standards und das ging sie alles nicht so gebacken, deswegen haben sie jetzt doch irgendwie Google und und Facebook und Palantir und alles nicht gesehen, alle reingeholt irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist auch wieder so ein Bullshit. Egal, auf jeden Fall.
Ja, das ist halt dabei, immer die Gefahr dabei, ne, bei solchen Sachen.
Genau. Und das ist das Problem. Also es sind immer solche Leuchtturmprojekte. Und was ich eigentlich ja viel mehr meine und mit dem Public Stack auch sagen will, ist, dass es eben nicht diese komischen Hype-Scheiß-Leuchtturmprojekte sein sollen, sondern halt wirklich solide, am besten unsichtbare Infrastrukturarbeit. Ja, also das Maintenance und Verbesserungen und so weiter und so fort von Infrastruktur. Und natürlich dann Zuge dessen auch natürlich die Einführung von Open Source Infrastruktur in zum Beispiel Verwaltungen und Behörden und so weiter und so fort. Also weil das natürlich dann auch eine Rolle spielt, dass die dann halt auch mit dabei sind. Und das ist das, was ich mit Public Stack meine. Und genau, und diese Debatte wird halt jetzt eben, und ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, warum die jetzt da diesen Namen gewählt haben, ne? Weil Open Source und so, und da verdrehen Politiker nur die Augen mit, ne? Also das ist so, was willst du uns da, was interessiert uns hier nicht? Das, wir geben lieber alles Microsoft, so. Ja, und aber wenn du dann irgendwie mit diesem Begriff der Souveränität kommst, ja, dann hast du plötzlich da die Aufmerksamkeit. Weil dann hören sie dir zu, weil dann sagen sie, ah ja, okay, ja klar, natürlich, strategische Unabhängigkeit, das ist natürlich wichtig. Okay, ja, dann kann es auch mehr kosten und dann kann es auch ein bisschen aufwendiger sein. Und dann ist man plötzlich auch bereit.
Dann ist plötzlich auch das Militär interessiert.
Ja, Militär gar nicht mal. Also
das ist halt plötzlich so eine strategische Sache.
Ja, du musst halt bedenken, ne? Ich meine, der Steinkohleabbau in Deutschland, ja, der ist eigentlich schon seit den 60er Jahren, das ist seit den 1960er Jahren, ist der schon nicht mehr wirtschaftlich.
Ja, ja, klar.
Rein auf globalem Level. So, warum baut Deutschland seitdem immer noch Steinkohle ab? Und das ist nicht nur...
Na, Steinkohle machen wir ja gar nicht mehr. Braunkohle nur noch, oder?
Ja, ja, mittlerweile nur noch Braunkohle, aber wir haben ja dann noch irgendwie jahrzehntelang weiter Steinkohle
gebaut.
Oder warum haben wir überhaupt noch Landwirtschaft in Europa? Ja? Also es ist eigentlich, es macht überhaupt keinen Sinn, ne, irgendwie in Europa Landwirtschaft zu machen, weil wir könnten für die Hälfte des Preises könnten wir alle unsere Lebensmittel aus der Welt einfach importieren. Und das wäre überhaupt kein Problem. Nee, das wäre wirklich kein Problem. Und das wäre sehr viel billiger.
Nee,
klar. Und der Grund dafür, warum wir das machen, ist nicht nur, weil wir die Arbeitsplätze, das ist natürlich auch ein Grund, weil wir die Arbeitsplätze erhalten wollen, sondern auch, um in solchen extrem wichtigen Dingen nicht strategisch abhängig zu werden.
Ja, aber wenn es darum tatsächlich ginge, dann hätten wir inzwischen Windräder auf jedem Hausdach und Solarzellen auf jedem Hausdach, weil ich meine, so die
ja, wir arbeiten dran, ne?
Aber gerade die Leute, die jetzt lange an der Braunkohle festgehalten haben, so die große Koalition, war auch die ganz weit vorne, die alles geaxt hat, alles getötet hat, was irgendwie ökologische Stromerzeugung war, die auch nebenbei, hey, zufälligerweise souverän gewesen wäre.
Genau. Aber wie gesagt, der Souveränitätsdiskurs, der nimmt ja auch erst, sag ich mal, die letzten 5 Jahre oder so richtig Fahrt auf.
Ne? Ich wollte sagen, Lobbying spielt definitiv auch eine sehr, sehr große Rolle dabei.
Ja, natürlich spielt auch eine Rolle und natürlich auch das neoliberale Globalisierungsparadigma, das jetzt sehr lange vorgeherrscht hat und so weiter. Und jetzt aber habe ich das Gefühl, kommt jetzt eben diese Frage der strategischen Abhängigkeiten unter dem Souveränitätsbegriff halt immer mehr zum Tragen und plötzlich kann man halt auch einem CDU-Politiker irgendwie so etwas klar machen mit diesem Begriff der Souveränität. Aber natürlich steigen einem jetzt die ganzen Hacker und Hackerinnen irgendwie aufs Dach, wenn man jetzt mit diesem Begriff ankommt. Ne? Und jetzt sozusagen kommt jetzt dieser Sovereign Tech Fund, der eigentlich was Gutes will und was ich finde durchaus relevante Dinge tun will. Und so kommt es natürlich extrem unter Beschuss wegen diesem Souveränitätsbegriff. Weil natürlich ist es richtig, dass der Begriff ich meine, man kommt nicht davon ab, ihn nationalistisch zu deuten. Ne? Wobei man muss natürlich sagen, der Souveränitätsbegriff ist älter als der Nationalismus. Ne? Also der Souveränitätsbegriff kommt ja aus dem Staatstheorie des Absolutismus, ne? Also tatsächlich Jean Baudin, das ist so der wichtigste Theoretiker und der erste Theoretiker, der so über Staatstheorie und Souveränität geschrieben hat, hat das halt ganz klar an dem Amt des Königs sozusagen festgemacht. Also der König als der Souverän, der halt unangefochtene Macht über ein Territorium verfügt, ja. Und diese ganze Nationalismusgeschichte, die kommt ja erst dann so im 19. Jahrhundert so wirklich auf. Mhm. Und das heißt also mit anderen Worten, wir haben die eine Sache und dann haben wir auf der anderen Seite halt nach dem 30-jährigen Krieg den Westfälischen Frieden gehabt. und die so eine Art von ja Abmachung zwischen den Staaten war, dass sie so ihre territoriale Integrität einander gegenseitig versichern. Ne? Also dass man sagt, okay, wir diskutieren jetzt aus, wo jetzt die Grenze verläuft und dann einigen wir uns darauf, dass wir die territoriale Souveränität des jeweils anderen Staates irgendwie achten, es sei denn, wir erklären Krieg oder so etwas. Ne? Und das nennt sich dann ja, sag ich mal, in der Geschichtsschreibung dann die Westfälische Ordnung, die jetzt sozusagen immer noch das Staatensystem mehr oder weniger klar macht. Ist auch egal. Das ist so ein bisschen der historische Ausflug. Und jetzt ist die Frage, was machst du dazu?
Oh Gott. Also ich wie gesagt, ich habe mich vollen Herzens darüber lustig gemacht, mit dir zusammen in diesem Podcast, und ich hielt das immer für eine quatschige Idee. Es gab ja auch schon mal diese Ansätze, Chip-Produktion zum Beispiel nach Europa zu hören. So, ja, Chip-Produktion, ja, was für eine dumme Idee. Inzwischen finde ich die bei weitem nicht mehr so dumm, aus naheliegenden Gründen. Es ist halt, ich meine, man macht sich auch geopolitisch. Also wenn China sich entschließt, in Taiwan einzumarschieren und das Land zu annektieren.
Ja, das ist echt krass. Das würde so viel, das würde alles verändern. Das ist so krass.
Dann könnten die halt einfach sagen, so, ja, ihr findet also, das war illegitim, dann können wir euch leider keine Chips mehr liefern aus diesen taiwanesischen Fabriken. Das wäre doch schade. Und im Augenblick hätte man wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als in Line zu fallen. Also als einfach dann zu sagen, okay, dann ist es halt so. Dann akzeptieren wir das jetzt einfach. Und insofern ist das schon wichtig. Ich finde es bei Software und Open Source finde ich es ein bisschen, also du willst, da brauchst du es ja eigentlich nicht. Da hast du ja die Software. Da kannst du ja, ist ja, wenn, solange die auch die anderen Open Source entwickeln, da kannst du ja auch drauf zugreifen. Ich meine, wenn Europa wollte, sagen wir mal, ein eigenes Betriebssystem, ein eigenes Android, ein eigenes Linux oder sowas, das wäre ja alles problemlos machbar, könnte man alles forken.
Hat ja China gemacht, ne? Die haben ja einen Android-Fork gemacht. Die haben einen Android-Fork gemacht, ja.
Du brauchst trotzdem noch die Leute, die es können, die es technisch drauf haben. Also du musst dir so, weil das ist ja nichts, was mal eben so über Nacht entsteht, wie wir alle wissen. Was ich spannend finde in dieser Sache, ist ja, dass die Verwaltung in Deutschland nach wie vor sehr, sehr undigital unterwegs ist und das alles nicht so auf die Reihe kriegt. Und ich glaube, einer der Gründe ist dafür, dass nicht auf meinem Mist gewachsen, haben schlauere Leute als ich, haben das analysiert hier, Bianca Kastel, die kennst du wahrscheinlich auch zum Beispiel.
Nee, kenn ich nicht.
Die habe ich so in dieser ganzen Luca-App, Zerstörungswahn, habe ich so ein bisschen die mitbekommen und sowas. Und die argumentiert sehr stark dafür, und das finde ich ist was, dass halt Behörden auch in Deutschland, also im Augenblick ist das halt so, die sehen so digitale Infrastruktur, sehen die nicht als ihre Aufgabe. Also auch ihre eigene digitale Infrastruktur sehen die nicht als ihre Aufgabe. Also wenn irgendwie ein Gesundheitsamt, jetzt naheliegendes Beispiel, wenn die halt irgendwas brauchen, irgendeine Software, dann entwickeln die nicht selber, sondern dann schreiben die das aus und dann wird ein Angebot eingeholt und dann kriegt einer den Zuschlag und der macht das dann.
Nee, das ist nicht so. Die stellen eine Beratungsagentur an, die dann die Ausschreibung macht.
Okay. auf jeden Fall wird alles getan, um das Wissen möglichst weit weg von der Behörde zu halten und dafür zu sorgen, dass es niemals in der Behörde ist. Und wenn dann halt das nächste Mal das ansteht, dann wissen die im Zweifelsfall wohl nicht mal, was sie denn schon vor Ort haben. Also wenn du halt sagst, ja, wir brauchen hier eine Schnittstelle, mit die mit unserem System kommuniziert. Ja, was habt ihr denn für ein System? Und dann, ja, woher sollen wir das wissen? Hier ist ein Hefter mit dem, was uns die Letzten gegeben haben, die das gemacht haben. Und ich weiß gar nicht, ob die mehr machen. Also abgesehen davon, dass sie es wahrscheinlich im Augenblick gar nicht wollen, ob sie mehr machen dürfen. Ob sie im Zweifelsfall sagen, dürften überhaupt Leute einstellen oder ob das nicht irgendwie irgendein Verstoß gegen irgendein Gesetz wäre.
Ja, die müssen halt eine Planstellung genehmigt kriegen, ne? Also
das ist ja so, aber was ist, das ist doch gar nicht, warum seid ihr denn als, sagen wir mal, als Verkehrsamt, warum entwickelt ihr denn eine Software? Ihr müsst doch Nummernschilder drücken und Knöllchen, warum macht ihr sowas plötzlich oder sowas? Und die argumentiert sehr stark, dass es halt, dass Behörden und sich diese Kompetenz intern aufbauen müssen.
Schulbehörden. Ja, das denke ich auch.
Und halt Leute einstellen, das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, weil da musst du plötzlich Marktpreise zahlen, weil ehrlich, wer würde schon, also im Augenblick ich weiß es ja, ich bräuchte mich auf einer Stelle im öffentlichen Dienst nicht mal zu bewerben, weil ich kein abgeschlossenes Hochschulstudium habe und das darum komplett knicken kann, da überhaupt jemals reinzukommen, weil das halt zwingende Voraussetzung ist. Also nicht, dass ich es vorhätte, aber und wenn es da
zumindest für, würde, zumindest für eine bestimmte Laufbahn, ja.
Um überhaupt auch nur ansatzweise Geld zu verdienen. Ja. Also um etwas mehr als die Hälfte von dem zu verdienen, was ich jetzt gerade verdiene, müsste ich diese Qualifikation mitbringen.
Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
Und das ist tatsächlich nicht so weit weg von der Realität. Und das ist, ja, genau. Und also das wird alles furchtbar kompliziert oder würde furchtbar kompliziert sein, aber ich glaube, das könnte dabei helfen. Und wenn man das dann wiederum verbindet, und das ist ja schon ein Stück weit digitale Souveränität, wenn man seine Behördeninfrastruktur selber baut und
genau, und dann fängt man ja eh an auch mit
dann hat man es ja, dann hat man und das kann man und das Geld ist sowieso schon versenkt, dann das kann man dann auch gleich open sourcen und dann hat man eigentlich schon einen Teil davon sogar.
Exakt, ja.
Und
genau, und das ist dann eben, und da muss man dann eben jetzt gucken, was meint jetzt Souveränität, ne? Wenn du jetzt eben Souveränität zum Beispiel nach innen denkst, ne, dann hast du ja zum Beispiel dieses China-Modell, wo du halt einerseits sozusagen einen souveränen Staat hast, China, der halt dann aber auch durch die Chinese Firewall es geschafft hat, ein eigenes Plattform-Ökosystem aufzuzüchten, ne? Die haben ja sozusagen ja ihre ganz eigenen Firmen, die dann halt aber auch so eine Staatsnähe haben, dass dann halt auch, sag ich mal, die auf Zuruf halt Dinge tun, die die Regierung will. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine Form von Souveränität, die halt ganz, ganz stark mehr oder weniger so diese Ludwig der 14. Souveränität ja. ist. Ne? Also dieses starke Durchregieren. Und das ist natürlich etwas, was keiner will. Ne? Und vor allem natürlich als allerletztes die Netzszene, und zwar auch zu Recht, ne?
Klar.
Dass man sagt, okay, das will man nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch diese Souveränität nach außen, das heißt also dieses sich nicht reinreden lassen können oder halt unabhängig zu sein in gewisser Hinsicht. Ne?
Sich nicht reinreden lassen brauchen.
Ja, nicht sich nicht reinlassen und vor allem auch zu verhindern, dass es, ja genau, also diese Abhängigkeiten zu reduzieren mhm. von anderen Akteuren, die halt halt in die eigenen Prozesse reinmeddeln können. Und
das muss ja nicht mal was, das muss ja nicht mal irgendwie sein, die wollen einen Krieg gegen uns machen oder weiß der Teufel. Ja. Das kann ja auch im Zweifelsfall sein, wir machen uns da abhängig, nicht macht man sich ja nicht nur von einem Land abhängig, sondern macht man sich ja auch von einer Plattform abhängig.
Genau.
Was ist, wenn die einfach, ja, wir brauchen
That's
die nicht, wir entwickeln die nicht mehr weiter.
Genau, das ist genau der Punkt. Diese ganzen Plattformen, die sind halt auch selber diese strategischen Abhängigkeiten. Sie verwalten ja alle strategische Abhängigkeiten. Und deswegen sind sie halt auch extrem krasse globale Player in diesem geopolitischen Spiel der Flaschenhälse. Und was ich sagen will, ist halt, ich glaube, das ist ein legitimes Bedürfnis zu sagen, als ein Staat, ja, irgendwie, dass man halt so eine nach außen hin eine außen ab nicht eine ab Unabhängigkeit, also ich glaube eine totale Unabhängigkeit kann es nicht geben, das ist halt Quatsch, ne? Davon muss man halt sich von lösen von diesem Gedanken, aber dass man halt schon ein strategisches Management dieser Abhängigkeiten in Blick nimmt, so. Das ist glaube ich absolut notwendig in der heutigen Welt und ein legitimes Interesse. Und ich glaube auch, da muss man sich auch als Linker, finde ich, irgendwie, da muss man auch so sehen, weil der Punkt ist natürlich, jede Art von Gesellschaftsorganisation, die du dir vornimmst, ja, und jede Form von Demokratie, ja, hat doch erst einmal zur Grundvoraussetzung, dass du überhaupt den Gestaltungsspielraum hast, ja, und dieser Gestaltungsspielraum ist doch nichts anderes als Souveränität, ja?
Ja.
Also du brauchst Souveränität, um jegliche Form von Gesellschaftsstrukturvorstellung, die du implementieren willst, brauchst du diese Souveränität. Du kannst nicht ohne. Alles fängt mit der Souveränität an. Und du kommst nicht dran vorbei, zu sagen, okay, wir müssen irgendwie einen Ort schaffen, an dem wir bestimmte Dinge kontrollieren können, weil sonst kannst du Politik nicht umsetzen, sonst kannst du Demokratie nicht umsetzen, sonst kannst du jegliche Art von idealistischer, linker, gesellschaftspolitischer Idee kannst du knicken, wenn du keine Souveränität hast.
Es hat ja auch rein praktische, pragmatische Gründe. Also als ich bei Facebook gearbeitet habe, um jetzt mal wieder so ein schönes Beispiel zu hören, da war ja immer Facebook war ja damals, keine Ahnung, wie es heute ist, ein Haufen kleiner Teams, die weitgehend autark agiert haben und die nach Möglichkeit möglichst wenig Abhängigkeiten hatten zu irgendwelchen anderen Projekten innerhalb der Firma, einfach um ihr eigenes Schicksal besser kontrollieren zu können. Und das ist ja auch ein rein pragmatischer Ansatz, dass du halt, ich glaube, daran ist auch der Sozialismus irgendwo ein Stück weit zugrunde gegangen, dass er halt massive Abhängigkeiten hatte, ohne jegliche Redundanzen. Und wenn halt dein Stahlwerk irgendwann nicht mehr liefern konnte, weil die gerade irgendwie, weil da irgendwie ein Ofen umgekippt ist oder weiß der Teufel was, dann sind halt so und so viele andere Teile der Kette sind halt auch automatisch auch stehen geblieben. Und dadurch hattest du halt, abgesehen davon, dass
Zentralisierung.
Durch diese Zentralisierung. Zum einen war es natürlich, weil es sehr, sehr schlecht war, aber eben auch, weil es keinerlei Redundanzen gab in dem ganzen System oder relativ wenige. Und das ist natürlich auch so ein Punkt eben in einer Chipkrise oder einfach eben ein Softwareprojekt oder wenn einfach, ja, für die ist nicht der Markt da, sich in die Richtung, in die wir es jetzt brauchen würden, weiterzuentwickeln. Dann machen die das halt nicht. Und dann ist man davon, und da ist es natürlich sinnvoll, sich da unabhängig zu halten. Einfach, um halt sich auch eine gewisse Agilität beizubehalten und weil es halt auch zu einem bestimmten Maß die Produktivität erhöht. Klar kann es natürlich auch alles wieder nach hinten losgehen. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade eine gute Gelegenheit dafür, auf so eine gewisse Art, weil ich glaube, wir sind so ein bisschen dabei, zumindest die Chance zu haben, ich sage jetzt nicht, dass es ein Automatismus ist, aber aus diesem Massenproduktionszeitalter so ein bisschen rauszugehen. Was auch Chipproduktion angeht, aber halt auch so andere Sachen. Also dass zum Beispiel, dass immer mehr Produkte, es sind nach wie vor sehr, sehr, sehr wenige, die meisten Sachen werden nach wie vor massenproduziert, aber halt aus einem 3D-Drucker kommen oder halt aus so einem relativ kleinen, ich weiß nicht, habe ich da hiervon erzählt? Es gibt so eine Autohersteller, Arrival heißen die, glaube ich. Die bauen auch Elektroautos und die bauen so Sachen wie Lieferfahrzeuge. Für UPS haben die jetzt gerade einen ganz großen Deal und Busse und sowas, halt so alles, was so eine Kastenform hat, sage ich jetzt mal. Und was die halt machen, ist, die bauen, also was deren großer Spin ist und deren großes Spiel, ist halt gar nicht mal so sehr das Auto selbst, sondern wie wird das Auto hergestellt. Es wird nicht gebaut, diese Lieferfahrzeuge werden nicht irgendwo, dass irgendwo in den USA oder sonst wo irgendwo eine riesen Fabrik ist und da werden dann hunderte Quadratkilometer große Werke hingepackt und da werden dann diese Autos gebaut, sondern deren Idee ist, dass sie irgendwo vor Ort, halt wo UPS jetzt mal wieder 500 Autos braucht, da eine Halle anmieten, da die entsprechenden Roboter reinstellen, ein bisschen Intelligenz da drin haben und dann ohne Fließband so eine relativ spontane kleine Fabrik haben, die zwar nicht so effizient ist wie so eine gigantisch große Fabrik, aber halt die Scheiße nicht einmal um die Welt fahren muss und dadurch dann halt wieder besser funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass wir gerade in einer Zeit leben, so ist zumindest mein Eindruck, kann natürlich auch alles sein, dass das jetzt alles so halt schöne Geschichten sind und dass die dann in einem halben Jahr feststellen, ha, war eine scheiß Idee, lass uns lieber eine große Fabrik bauen. Aber dieses, wenn man einfach von allem nur mehr macht, dass es dann günstiger wird, dass das anfängt, in zumindest einigen Bereichen ein bisschen zu verschwinden.
Ja, also ich meine, natürlich stimmt die Rechnung bei Economies of Scale nach wie vor, ne? Also Dinge Klar. werden günstiger, wenn du sie in Masse produzierst. Aber eventuell verändern sich erstens die Bedürfnisse und zweitens natürlich auch die Rahmenbedingungen, die Produktionsrahmenbedingungen. Und eventuell macht es dann eben Sinn, solche Ad-Hoc-Shop-Up-Systeme dann irgendwie zu machen. Ne? Also
es gibt jetzt plötzlich, wir sind jetzt vielleicht so an der Stelle, wo wir für viele Bereiche, das auch die Zwischen, vorher war es halt so, du hast halt entweder hast es in Handarbeit gemacht oder gleich hunderte Millionen produziert von etwas. So, das, dazwischen gab es nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt haben wir halt vielleicht den Fall, wo wir auch mal, hey, wir können auch mal 500.000 von irgendwas produzieren. Und es ist vielleicht ein bisschen teurer, als es 100 Millionen produzieren zu lassen. Aber vielleicht nur 20% teurer und damit ist es dann okay wieder.
Aber ich würde gerade deiner These widersprechen, weil ich meine, ich habe jetzt gerade erst ein Video gesehen und verlinkt auf Twitter von, ich weiß nicht, das ist bestimmt so aus den 60er, 70er Jahren, wie sie so damals Globen hergestellt haben, ne? Also so Weltgloben. Und das war alles Handarbeit, ne? Das war halt schon irgendwie so fließbandmäßig, also es gab sozusagen bestimmte Verarbeitungsschritte, die sie dann irgendwie mit ein paar Leuten, eine Handvoll Leuten dann halt sozusagen so durchgemacht haben. Und dann konnte man so sehen, wie so ein Globus dann hergestellt worden ist. Und dann so wirklich so mit Hand irgendwie so die einzelnen Papierschnipsel dann da drauf geklebt haben und so. Und dann halt so mit dem Stift so die Linien da
rein. Länder rein.
Ah, genau.
Wieder falsch, schmeiß ich weg.
Genau, also es war halt so, es war wirklich Handarbeit. Und wenn du dir zurückdenkst, so in den 60er, 70er Jahren, war eine ganze Menge halt so halb, war halt nicht eben keine groß, das waren so Manufakturen, ne? Also da gab's so diese Manufakturen waren auch total normal, also im Gegensatz, also dieser Mittelbau zwischen Handarbeit und Industrieproduktion, der war damals eigentlich viel größer, als das heute ist, ne?
Ja,
also,
klar, aber er war halt, er hat halt nur in dem Bereich existiert, wo sich halt, wo wir noch keine automatisierte Lösung hatten. Du hast halt, ich meine, es gibt natürlich bis heute in jeder Fahrradfabrik 90% der Arbeit wird von einem Roboter gemacht und dann werden irgendwie 10% von irgendeinem Menschen gemacht, der im Wesentlichen den ganzen Tag über den gleichen Handbewegungen macht, die der Roboter noch nicht gelernt hat. Das meine ich ja. Das ist dann hast du gleich, dann war es automatisch Handarbeit. Aber das wäre jetzt gar nicht mehr zwangsläufig nötig. Du kannst es halt immer noch automatisieren, aber halt nicht auf diesem Scale automatisieren, eigentlich schlauer automatisieren. Und ein bisschen hat ja damit schon Toyota angefangen. Die haben das ja, also dieses ganz klassische, jetzt garantiert total vereinfacht und irgendjemand in den Kommentaren wird uns jetzt aufs Dach steigen, bestimmt zu Recht, aber so dieses Ford-T-Modell, halt dieses, wir machen hier Fließbandarbeit und das Fließband bewegt sich mit einer bestimmten Tempo durch die Firma und wenn halt irgendwo, solange jeder ungefähr sein Arbeitstempo genau richtig hält, funktioniert das und das Auto fährt rein und bleibt nicht einmal stehen und nachher kommt ein fertiges Auto raus. Aber es hat halt auch den Nachteil, wenn halt irgendwo was schief geht, hat man das dann ist es auch, dann steht halt das ganze Fließband. Und Toyota war halt so, die haben das halt aufgebrochen, schon sehr, sehr früh in den 70ern oder sowas und haben halt ein Produktionsprinzip gehabt, wo halt, du hattest kleine Teams und die haben relativ autark für sich halt ihr Arbeitstempo vorbestimmt und haben halt ihre eigenen Sachen gemacht. Aber eben auch da blieb der Rest der Firma nicht gleich stehen, der Fabrik, nur weil halt irgendwo gerade eine Kiste Schrauben alle war oder irgendwie sowas. Und
also vor allem hat Toyota war ja diejenigen, die diese Just-in-Time-Produktion gemacht haben. Ne? Also das heißt, dass du halt gar keine Lagerbestände mehr hast, sondern dass du halt
wirklich... Ja, das auch. Also die haben viel Innovation gemacht.
Aber genau,
das war was anderes.
Dieses Lean-Production und so. Ich hole mir kurz ein Bierchen. Warte mal.
Immer dann sich ein Bier holen, wenn ich gerade fertig bin. Da muss ich erstmal hier das ausmachen. Ja, ja, keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, je länger ich drüber nachdenke, dass das eigentlich, ach, das ging ja schnell mit dem Bier. Muss dein Mikro wieder anmachen. Um deine Frage zu beantworten, ich finde so diesen ganzen Nationalgedanken, dem stehe ich nach wie vor nicht ganz so positiv gegenüber. Wobei ich glaube auch, das ist ja so, also dieses auf Grenzen basierende, hier ist eine Linie im Sand oder eine Mauer oder was auch immer, so das ist mir nach wie vor sehr, 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 sehr fremd. Aber ja, kleinere, weitgehend autarke, autonome Einheiten, die jetzt vielleicht nicht sich gegenseitig zwangsläufig den Kopf einschlagen wollen, aber halt einfach nicht so abhängig sind von anderen und im Zweifelsfall ein bisschen selbstständiger agieren können. More power to you. Also, und kann nicht schaden. Also, ich habe so auch das Gefühl, dass irgendwie liest man so auch über die deutsche IT-Szene und sowas, dass eigentlich entsteht inzwischen doch auch relativ viel in Deutschland. Also, es ist nicht mehr so diese Wüste, die es noch vor ein paar Jahren war. Und, So halt, so diese ganzen Startups, die jetzt anfangen, irgendwie Lebensmittel zu liefern und sowas. Das ist ja auch durchaus, das ist ja durchaus auch technisches Wissen, das da hinter notwendig ist. Und da gibt's ja auch sicherlich noch viel, viel mehr.
Max, wir müssen reden.
Achso, müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen. Becks, du trinkst Becks.
Alles.
Trink doch was Lokales, Kind.
Alles zurück, alles zurück. Alles war jetzt ungültig, weil jetzt gerade erst das Bier aufgemacht
wurde. Aber ich hatte auch mein Bier aufgemacht. Ja.
Und ich bin ein bisschen misstrauisch, weil das nicht gezischt hat.
Oh oh.
Ja.
Hat dir jemand was reingemacht?
Ja, oder es ist einfach irgendwie nicht richtig zugewesen und deswegen vielleicht nicht mal ein bisschen
verborgen. Schmeckt es denn noch?
Ich glaube schon.
Also ich glaube, das ist das, wovon ich es abhängig machen würde im Zweifelsfall.
Ja, passt schon.
Wobei ich kenne das Gefühl, manchmal ist man sich ja einfach nicht sicher und dann bin ich immer dafür, dann lieber wegwerfen, weil dann kann man es eh nicht genießen. Naja. Ja, keine Ahnung. Digitale Souveränität finde ich gut.
Der Punkt ist natürlich, dass dieser Begriff der digitalen Souveränität halt auch so ein Bullshit-Ding ist, ne? Also jeder versteht da irgendwie was anderes drunter und.
Aber das ist doch bei jedem guten Begriff so.
Ja, aber der Punkt ist, glaube ich, folgender. Was jetzt der Sovereign Tech Fund mit diesem Paper versucht, ist ja, diesen Begriff zu nutzen und gerade auch diese Unbestimmtheit zu nutzen, um ihn in eine bestimmte Art und Weise zu definieren, ne? Also im Sinne von Open Source kann helfen, strategische Abhängigkeiten zu managen. So, das ist so das Narrativ, ja. Mhm. Und das ist ja auch ein richtiges Narrativ und das ist auch ein gutes Narrativ. Und es steht dann natürlich auch einem anderen Narrativ, einem vielleicht nationalistischeren Narrativ entgegen. Und man könnte jetzt sagen, okay, man hat dort halt jetzt irgendwie so einen Streit um einen Begriff. Also was bedeutet dieser Begriff? Gibt jetzt halt sozusagen Aushandlungsprozesse, was der jetzt bedeuten soll. Ja, und das könnte man jetzt so sehen. Und die Argumente, die aus der Netzszene kommen, die sind jetzt auch nicht falsch. Die sagen halt, ja, aber schaut mal, wenn ihr diesen Begriff stark macht und wenn ihr euch hinter diesen Begriff stellt, dann gebt ihr denjenigen Futter, die halt so mit nationalistischen Fantasien diese ganze Tech-Welt verändern wollen. Ne? Hm. Also diese Gefahr besteht. Und das ist, finde ich, durchaus auch ein legitimer Einwand. Also dass man halt, man ist ja nie, man ist ja nie Herr über so einen Begriff. Man kann den ja nicht, der kann einen auch entfleuchen. Ja? Und wenn man dann halt sozusagen, und das ist mal so der Punkt, den sie machen wollen, ist halt, wir sollten diesen ganzen Begriff der Souveränität komplett raushalten. Der ist einfach schlecht, der ist einfach böse und der führt in der führt zum Bösen. Oh. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich das so sehen würde. Ich ringe da halt auch noch irgendwie so mit meiner Position so ein bisschen, mal ganz ehrlich.
Also wir haben gerade einen Haufen guter Gründe aufgezählt, warum wir glauben, warum das vielleicht Sinn machen könnte, dieses ganze digitale Souveränitätszeug. Und das ist ja nun, das hat ja nun nichts mit nationalistischer Dreckscheiße zu tun, sondern es sind ja einfach, ich glaube, das sind relativ
legitime. Es könnte aber haben. Also
es
steht im Spektrum dieses Bedeutungsspektrum.
Klar, ganz aber wäre es dann, also sollte man, also ich meine, es ist ja nicht so, als ob die Nationalisten da jetzt nicht mithören und sagen, oh, jetzt haben die Linken haben jetzt den Begriff, die digitale Souveränität haben die jetzt sein lassen, schade, dann war es das wohl. Sondern die können den ja noch genauso verwenden und können ihn ja noch genauso, hätten dann vielleicht ein bisschen weniger Power dahinter, weil es halt nicht ganz so viel Unterstützung hat. Aber wenn was ein guter Begriff ist, dann kann man sich doch. Ich frage mich, ob es nicht ein Fehler der Linken war, sich den Begriff Patriotismus wegnehmen zu lassen, anstatt ihn zu irgendwas Gutem zu definieren.
War der denn jemals links? Ich glaube nicht, oder?
Also
ich
meine, was?
War der denn jemals links?
Ja, aber nicht mal, also eben nicht zu versuchen, sich den. Also ich glaube, in anderen Ländern gibt es durchaus eine gewisse Form von linken Patriotismus.
Zumindest eine Form von Patriotismus, die nicht explizit rechts ist, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es eine linke Form von Patriotismus ist. Aber ja, gut.
Ich kann mir vorstellen, dass es eine Form von linken Patriotismus geben kann. Und ich sage jetzt nicht, also ich sage ja gerade, es ist ein bisschen schade finde, dass es den nicht gibt, weil ich meine, irgendwo runter muss man ja seine, die Rechten sind sehr gut darin, linke Ideen zu übernehmen und sie zu ihrem eigenen machen. Also ich meine, diese ganze Globalismuskritik kommt aus dem linken Bereich, ist irgendwann mal rübergewandert. Ich finde so diese ganze Kritik an den Corona-Maßnahmen, dass die am Anfang doch sehr stark auch aus einer linken Ecke kam und jetzt komplett bei den Rechten gelandet ist im Wesentlichen. Nur noch von denen definiert und von komplett vereinnahmt ist und so. Und ich frage mich, ob das nicht bei sowas wie so digitale Souveränität, dass sich die linkeren Kreise das jetzt nicht anfassen aus Rechts, aus Angst, dass es von den Rechten vereinnahmt wird. So sorgt man garantiert dafür, dass es übernommen wird. Oder dass man da nicht mitspielt. Es ist jetzt nur so ein, keine Ahnung, kann auch alles Blödsinn sein, aber das ist jetzt so, das ist mein erster Gedanke, der so in mir aufpoppt.
Der Punkt ist, glaube ich, Nationalstaaten, it's the thing, ja, also man kann die jetzt mögen oder nicht, aber die sind nun mal die Konstrukte, innerhalb derer wir momentan Politik machen. Und wenn man Politik machen will, dann muss man irgendwie damit umgehen, dass das irgendwie mindestens auch mit affected ist von diesen Nationalstaaten. Und man muss irgendwie mitdenken.
Wenn ich anfange, hier auf EU-Ebene, was ja kein Nationalstaat mehr ist, zu agieren, ist jetzt nicht so, dass ich da sage, so wow, das ist aber so viel geiler als so ein Nationalstaat. Zwangsläufig.
Ja, es ist ja auch so eine Art Metastaat, ne?
Ja, klar, aber.
Ja. Ach ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann da auf so eine Art halt beide Seiten verstehen und ich würde gerne den Sovereign Tech Fund an sich gerne sehen, einfach weil ich sinnvoll finde, was die Idee dahinter steckt. Und würde gerne auch mehr solche Projekte sehen. Und ich bin dann halt auch immer erstmal so ein pragmatischer Typ und sag halt, ja, also wenn man es halt mit dem Souveränitätsbegriff verkauft kriegt, so what, dann macht man es halt, ne? Irgendwie, und dann ist gut, irgendwie Hauptsache, da kommt mal was voran. Und auf der anderen Seite.
Ich finde den nicht mal schlecht, den Begriff. Ich finde den echt nicht schlecht. Ich will den nicht gleich wieder nationalistisch verbrämt sehen.
Ja.
Souveränität ist eine gute Sache.
Ja, also ich meine, ja, Souveränität ist halt aber auch echt ein gefährliches Gedankenkonstrukt. Ich meine, denk einfach an den Brexit, ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Souveränitätsgebullshit.
Ja, aber.
Und daraus ist halt so, das kann so ein Wahnsinn werden. Weil wenn du dann irgendwie sagst, so take back control und wir müssen wieder irgendwie, wir müssen wieder Kontrolle über alles haben und so, dann, das ist so ein Idealbeispiel für so ein slippery slope, ja.
Ja, aber Tibet wäre auch Souveränität und das finden auch Linke ganz toll.
Ja.
Es geht ja immer nur darum, wer das will. Ich meine, es sind halt auch die Beweggründe dafür, wie du das willst. Wenn du halt rauskommen willst aus irgendwie, die EU ist, also wenn der einzige Grund ist, warum die EU noch existiert, weil die Rechten die EU doof finden, dann war es sich nicht wert, zu existieren. Weißt du, was ich
Ja.
Es ist so, da muss schon noch mehr dahinter kommen. Und ich verstehe das, ich mag diesen Nationalbegriff auch nicht und ich finde das auch, aber Souveränität ist was. Ich meine, wenn jetzt irgendwie, ja, lass irgendeine Schule souverän sein. Lass irgendwie, das müssen ja nicht mal staatliche Einheiten
sein. Genau, also da müsste man vielleicht auch erstmal sagen, Souveränität in so einem absoluten Sinne gibt's ja gar nicht, ne? Und
ja, sollte
es ja auch gar nicht geben. Und was heißt das, was ist eine Schule souverän? Also ich finde, das ist halt doch so eine, ja, keine Ahnung. Ja, ist auch egal.
Naja, das ist, ich meine, auf einer gewissen Ebene ist es doch, also wenn du halt, das ist halt, also das ist was ich sehr vermisse auch in Deutschland. Also es sagen ja auch immer viele, dass Dinge zentraler geregelt werden sollen. Und das mag ja auch für viele Sachen stimmen. Aber ich glaube, dass viele Dinge auch in einem Land wie Deutschland dezentraler geregelt werden sollen. Weil du kannst nämlich, wenn du halt, nehmen wir eben mal an, du willst irgendwie eine Schule mit Laptops ausstatten. oder willst deine Schulen mit Laptops ausstatten, dann kannst du es halt machen, dass du das direkt auf Landesebene startest und brauchst da halt 100.000 Laptops und musst dann irgendwelche Verträge unterschreiben und Software entwickeln lassen und es dauert alles und das ist dann schon ein 20-jähriges Projekt. Oder du kannst es halt auf der kleinen Ebene anfangen, wo dann halt jeder, wo halt irgendeine Schule sagt, wir brauchen jetzt ein paar Laptops und dann fängt halt jemand an, die Laptops zu organisieren und sich irgendwo spenden zu lassen. Und dann kann man viel, viel mehr improvisieren. Und ich finde so, dieses Improvisieren ist was diesem Land sehr abhanden gekommen ist. Und das hat was mit Souveränität zu tun. Du musst halt die Möglichkeit haben, überhaupt improvisieren zu können. Und fertig.
Ja, okay, in der Hinsicht verstehe ich, was du meinst. Also im Sinne von, dass jede Schule eigentlich von den offiziellen Beschaffungsmaßnahmen der Landesregierung abhängig ist oder zumindest von
der... Nicht nur von den Beschaffungsmaßnahmen, überhaupt vom ganzen Regelwerk, von den Vorgaben, wenn die Schule... Das ist ja auch ein Mindset tatsächlich. Das ist ja gar nicht mal nur irgendwie das Gesetz, sondern ja, solange ich weiß nicht mal, wer für die Schulen zuständig ist in Berlin, aber diese Bildungssenatorin uns keinen Brief schreibt oder keinen Fakt schickt, passiert hier gar nichts, so ein bisschen so. Das ist ja, oder können wir da gar nichts machen?
Berlin ist ja nun schon noch irgendwie überschaubar, ne? Wenn man es vergleicht.
Lass das NRW sein, halt, ja, alles, wo halt keine Corona-Zahlen kommen, weil halt alle gerade im Urlaub sind. Ja. Und das ist, und ich finde das ja gut, wenn da kleinere Instanzen auch die Möglichkeit haben zu agieren. Führt dann natürlich zu Scheißsituationen. Aber man muss auch bereit sein, das dann schnell genug wieder aufzugeben, wenn man feststellt, dass es nicht funktioniert. Oder in den Bereichen, in denen es dann halt ist, das muss dann halt ein ständiger Übergang sein. Das ist halt, ist natürlich alles chaotisch und furchtbar, aber, im Augenblick haben wir, glaube ich, da nichts von.
Na gut, reden wir mal über was Positives, nämlich Corona.
Okay, dann sag doch mal was Positives zu Corona.
Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich positiv überrascht, also von vielerlei Hinsicht. Also erstens, dass tatsächlich die Zahlen sehr, sehr viel langsamer sich zu entwickeln scheinen in Deutschland als in den anderen Ländern. Und zwar auch ganz unabhängig davon, dass wir momentan relativ blindklug sind, aber ich glaube, das hat sich schon weiter so fortgesetzt. Und hat sich bisher ja auch so bewahrheitet. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das geht viel, viel schneller. Es geht so schnell, wie es gegangen ist in Indien, in Südafrika und in England und es fehlt mir gerade der Name, die sind dann nicht mehr. Ist ja auch geil. Mein Gehirn funktioniert gerade nicht mehr so richtig gut. Aber auf jeden Fall haben wir ein sehr, sehr viel langsameres Wachstum. Und das liegt natürlich daran, dass wir immer noch Maßnahmen haben, teilweise auf Bundeslandebene ja immer noch sehr, sehr starke Maßnahmen.
Aber ist das nicht Punktlandung jetzt so Omikron-Wachstum so wie? Also ich weiß noch, dass vor Weihnachten ich weiß nicht, ob das Drosten war, aber irgendjemand hat gesagt, so Silvester wird Omikron dominieren.
Ja, also das wird so der Punkt sein, wo es
liegt. Und heute ist der 4. Januar und ich habe heute erfahren, dass in Berlin Omikron schon dominiert.
Ja.
Und also das klingt für mich nach einer relativen Punktlandung von dem, was quasi vorher gesagt
wurde. Genau, also das war aber auch schon vorher, zu der Zeit, als Drosten das gesagt hat, war auch schon klar, dass Omikron hier langsamer wächst, als das zum Beispiel in England der Fall war. In London hattest du ja teilweise Verdopplung alle 2 Tage.
Ne? Ja, ja.
Also Wahnsinn, ne, irgendwie. Und hier hattest du irgendwie alle 4 Tage, alle 5 Tage oder so.
Aber im Augenblick haben wir einen täglichen Zuwachs von, was haben wir denn so ungefähr, 17%, 20% in dem Dreh?
Pro Tag? Nee. Ja. Mhm. Okay, krass. Ja, also wir haben momentan keine guten Zahlen, deswegen wäre ich das vorsichtig. Ja. Aber ja, gut, also, ja, ist doch egal. Also es geht sehr viel langsamer. Ich bin ja
heute vorsichtig um 17% gewesen. Zugewachsen.
Ich bin ja extra eine Woche früher zu meiner Mutter gefahren, weil ich dachte, ich will auf keinen Fall jetzt irgendwie Omikron zu Weihnachten mitbringen. Und da hatte ich aber eigentlich im Gedanken, dass wir halt dort so ein schnelles Wachstum haben wie in den Nachbarländern. Mhm. Und das hatten wir einfach nicht. Das war erstmal so eine positive Überraschung für mich. So, das war erstmal gut. Das Zweite ist, dass sich jetzt wirklich, wirklich, wirklich überall zu bestätigen scheint, dass Omikron deutlich deutlich milder verläuft und deutlich weniger ja pathogen ist als Delta. Und das ist natürlich auch eine gute Sache. Und auch gerade was natürlich Geimpfte und Geboosterte angeht, die wenigsten dürften wirklich überhaupt ein Problem haben mit Omikron. Mhm. Ne? Also die würden es, ich glaube, die wenigsten werden es überhaupt spüren. Es gibt dann so in so einem Krankenhaus in San Francisco gibt es so einen Typ, der so einen Arzt, der da immer twittert, den finde ich auch mal ganz spannend dazu, weil der macht da halt auch mal seine eigenen Erhebungen vom Krankenhaus her. Im Krankenhaus ist ja so, dass du halt alle Leute einmal PCR'st, wenn sie reinkommen. Mhm. Und alle Leute, die dort, also egal was, weswegen sie kommen, ne, werden sie PCRs. Und daraus kannst du dann halt schöne Zahlen ableiten, wie die asymptomatische Positivity Rate. Ja? Also okay. Das heißt, die Leute, die gar nicht wegen Corona da sind, die keine Symptome haben, aber trotzdem positiv auf Omikron. Mhm. Oder auf Corona getestet werden. Und die ist halt, die war halt sonst immer so bei 0,0 irgendwas, ja, bei Delta.
Okay.
So, also ganz, ganz, ganz selten. Und die ist jetzt in San Francisco hochgeschnellt auf 8%.
8% der Fälle, die ins Krankenhaus, also quasi 8% der Bevölkerung, die durch die Gegend rennen und glauben, kein Corona zu haben, aber es
genau, also wenn man das auf hochrechnen wollte, ist natürlich eine
oder 8% der Leute, die in dieses Krankenhaus kommen, sind wir mal sehr, sehr
probieren, was genau und keine Symptome haben, sind aber positiv.
Mhm, okay.
Was halt echt krass ist. Also du kannst es wahrscheinlich nicht einfach 1:1 auf die Gesellschaft mappen, ne? Mhm. Aber so halbwegs schon. So, ja. Also du musst auf jeden Fall damit rechnen, dass im Prozentbereich der Leute, die rumrennen, gar keine Symptome haben. Also gar nicht. Ne? Mhm. Also von aktuellen Leuten sind im Prozentbereich infiziert, ja, die keine Symptome haben. Und wir sehen, das haben wir in Südafrika gesehen und das hat sich jetzt in England auch gezeigt, dass die Kurve, die so schnell nach oben ging, so einen Knick bekommt. Ja.
Es geht schnell hoch, geht aber auch schnell wieder runter.
Genau, und geht dann super schnell wieder runter. Und das ist noch nicht ganz klar, woran das jetzt liegt. So. Mhm. Also da gibt es immer noch keine richtige, gute Antwort.
In London ist er gerade aber auch wieder ein bisschen hochgegangen und scheint jetzt so ein Plateau, ein ziemlich hohes Plateau zu bilden. Okay. Möglicherweise, also es ist bisher, keine Ahnung, kann sich jederzeit alles wieder ändern, kann auch ein Meldefehler sein.
Ja, ich hab auf jeden Fall diesen Knick nach unten schon
gesehen. Ich habe gesehen, ging hoch, ging wieder runter ganzes Stück und ging dann wieder so ein ganz kleines bisschen hoch und scheint sich jetzt so ein bisschen zu stabilisieren. Aber das weiß man natürlich nicht, kann natürlich auch morgen wieder alles vorbei sein.
Ja. Aber mir scheint es so, als ob halt wirklich auch einfach wirklich eine wahnsinnige Durchinfizierung stattfindet. Ja. Und von den meisten Leuten, die meisten Leute kriegen es gar nicht mehr mit. Kriegen es nicht mal mit, ja. Und,
was ja super wäre, wenn
es. Und im Endeffekt. Ja, genau. Und das wäre im Endeffekt, wäre das sozusagen. Es wäre die Impfpflicht. So, als Virus.
Danke.
Da erstmal einmal,
genau. Das sollte man jetzt mal den Querdenker reinschieben. So,
ja, ohne Scheiß.
Omikron ist eigentlich nur der Virus, ist eigentlich nur die Impfung in ansteckend. Wie ihr es schon immer gesagt habt, lasst euch schnell noch selber impfen, damit
genau, sonst kriegt ihr den Omikron-Impfstoff. Ja, also es gibt schon auch Spekulationen von einigen Leuten, so irgendwie, da müsst ihr mal eine Verschwörungstheorie draus basteln lassen, ne, irgendwie. Dass das jetzt irgendwie aus den Laboren von Drosten und so irgendwie gebaut worden ist, um jetzt das mal einmal durch zu immunisieren.
Ich wette, da sind einige Telegram-Gruppen schon dran.
Ja. Da kann ich mir auch vorstellen. Aber auf jeden Fall, ich ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass uns nichts Besseres hätte passieren können als Omikron.
Ja, da gibt's ja einige, die das sagen. Ich hoffe das auch. Also ich hab irgendwie gesagt, Anfang jetzt so, ich hab mein erster Tweet war so, frohes Neues, es wird ein gutes Jahr. Ja. Und ich habe irgendwie so ein unbewohntes.
Gutes Jahr, weiß ich nicht, aber ja.
Ich habe naja, wenn wir das tatsächlich halbwegs in den Griff kriegen, dann wird es tatsächlich ein ziemliches Knallerjahr werden. Einfach schon, einfach
nicht aufgrund. Nicht mal dann bin ich mir sicher, weil, aber ist egal, jetzt mal weiter.
Weil ich habe so ein Stück weit unbegründeten Optimismus gerade, den ich noch vor wenigen Wochen nicht hatte. Ich halte alles von dem, was du sagst, für plausibel und ja, das macht Sinn und ich hoffe, dass das genauso passiert. Ich halte allerdings noch ein bisschen die Luft an, weil ich don't jinx it. Also so, ich habe zum Beispiel, was weiß ich was, die Hospitalisierungsraten in New York gehen gerade,
habe ich auch gehört. Ja,
die sind gerade wieder gut hoch. Nicht auf so einem hohen Niveau, wie man bei solcher Inzidenz mit Delta hätte, aber schon ziemlich krass fast.
Die USA hatten jetzt, glaube ich, 1 Million neue Cases in einem Tag, ne? Ich
glaub, das war über 1 Million.
Ja. Über 1 Million.
Das ist unglaublich. Das höchste jemals irgendwo gemessen.
Ja, ja, ja. Das ist das Wort, das sie
0,3% der Bevölkerung an einem Tag.
läuft, ja.
Das ist das eine, was ich halt sehe, so okay, ja, selbst wie viel harmloser als Delta müsste Omikron denn sein, dass wir bei der exponentiellen Wachstumsrate, die wir gerade haben, dass unsere Krankenhäuser nicht überlastet sind.
Ja,
und,
das ist die Frage, ja.
Und da spielen noch mehr Sachen rein. Also zum Beispiel ist ja wohl so, dass bei Omikron es wohl ein bisschen so aussieht, als ob die Liegezeiten im Krankenhaus durchschnittlich kürzer wären, was natürlich die Krankenhäuser auch wieder entlasten würde. Also es geht ja nicht darum, wie viele Patienten kommen rein, sondern auch, wie lange bleiben sie dann drin und dann relativ schnell entlastet werden können. Dann ist natürlich auch logisch, wenn die meisten davon nicht ansatzweise so schlimm krank werden, dann ist wahrscheinlich auch der Betreuungsaufwand deutlich geringer.
Die müssten auch gar nicht mehr, das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, die wenigsten Omikron-Patienten müssen an die Beatmung. Weil das haben sie jetzt auch ganz viele Studien und Tiermodelle
ist ergeben. Ist das schon so?
Das ist
einfach nur, weil es noch nicht so lange her ist.
Nee, das ist schon ziemlich klar. Also da hatten sie jetzt auch gerade Daten aus England, aus den Intensivstationen. Also wenigstens kommen intensiv, ja. Und also es gibt Hospitalisierung, aber die kommen selten in intensiv. Und diejenigen, die in intensiv kommen, werden seltener beatmet. Mhm. Und tatsächlich gibt es immer noch einen Drop, selbst bei steigenden Hospitalisierungen immer noch einen Drop bei Ventilations. Mhm. Und es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge Studien, die das eigentlich relativ gut erklären. Es gibt so Tiermodelle, wo sie es untersucht haben an so Hamstern und festgestellt, ja, an die armen Hamster, dass die das tatsächlich sich Omikron in dem Lungengewebe viel, viel, viel weniger gut verbreitet als Delta und die anderen Varianten, sondern halt eher in den oberen Atemwegen repliziert.
Okay.
Und gar nicht so die Lunge stark befällt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Grund dafür, dass eben diese Verläufe alle oder vergleichsweise mild verlaufen und vor allem auch weniger Beatmungsgerätsgeschichte
passieren. Okay. Genau. Also das wären, also das sind ja, also da bin ich. Ich warte da mal noch, bis ich den Champagner knalle ein bisschen. Ich neige dazu, so ein bisschen pessimistischer unterwegs zu sein. Aber ja, das ist das klingt alles gut soweit. Ich hoffe, dass sich auch viel davon bestätigt, das allermeiste. Ich hoffe, dass es auch, was auch sein kann natürlich ist, jetzt, weil das, also ja, es gibt, wenn es so viele gibt, die es quasi gar nicht bemerken, ist denn auch so ein milder Krankheitsverlauf, wie wir ihn jetzt haben, ist er denn auch so viel milder, also es reicht ja im Zweifelsfall, wenn alle gleichzeitig für 2 Wochen sehr krank sind, um so einer Gesellschaft ziemlich massive Probleme zu bereiten. Einfach, ja, wenn halt. Ja.
In London schon, ne? Da gibt es ja jetzt schon teilweise Probleme, weil die nicht genug Leute gerade kriegen, weil so viele krank sind.
Genau. Und das, wenn das hier so im landesweiten Maßstab passiert, ja, mal gucken. Vielleicht vorher nochmal Klopapier kaufen. und So, das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Ich sag mal, jetzt werden, also meine Theorie ist, stell mich jetzt darauf ein, dass erstmal nochmal zwei harte Monate kommen. Aber
ich glaube nicht. Ich glaube,
das war danach
ein harter Monat.
Na okay, dann hoffen wir mal, dass es wer bietet weniger. Wir werden sehen. Aber ich bin auch optimistisch. Ich bin
ja, und dann haben wir halt, glaube ich, und dann haben wir auf jeden Fall nach der Omikron-Welle, wie auch immer sie gelaufen sein wird, ne? Mhm. Und welche Probleme wir dabei haben, können wir davon ausgehen, dass wir eine relativ hohe Immunität danach haben. Mhm. Grundimmunität, also die Leute, die schon geimpft sind, sind dann noch mehr immunisiert, und die Leute, die noch nicht geimpft waren, die sind dann immunisiert, zumindest grundimmunisiert, und
oder tot.
Oder tot, oder genesen oder tot, ne? Irgendwie, ja, mhm. Auf jeden Fall wahrscheinlich auch gar nicht so viele tot.
Wahrscheinlich gar nicht vorstellen. So viele tot. Es waren und, ja sowieso schon nicht so wahnsinnig viele tot. Das muss man ja einfach sagen.
Ja, genau. Also. Und dann weiß ich nicht, ob dann noch, ob dann noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann jegliche Form von Maßnahmen überhaupt gar nicht mehr politisch rechtfertigbar sind.
Ja.
Also, dass sie halt vielleicht sinnvoll wären auf die eine oder andere Weise, will ich gar nicht bestreiten, ne? Irgendwie dann vielleicht im nächsten Winter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann einfach keine, dass es nicht mehr politisch durchsetzbar wäre, jetzt noch Maßnahmen zu machen. Und das ist so eine Sache. Also was ich glaube, ist tatsächlich, oder beziehungsweise es ist ein Szenario, das ich für wahrscheinlich halte, dass halt jetzt mit der Omikron-Welle, dass wir jetzt so die Ausläufer der Pandemie erleben. Und das ist natürlich eine gute Sache, und da würde ich dir auch total zustimmen, aber ich glaube, das wird das Jahr sehr interessant machen.
Okay.
Weil ich glaube, die ganzen Spätausläufer der Pandemie werden dann erst sichtbar werden. Die ganzen wirtschaftlichen Probleme und Hiccups und Schwierigkeiten und so weiter und so fort, die werden erst dann nächstes Jahr so richtig reinschlagen. Hm. Es wird, glaube ich, politisch.
Nächstes Jahr oder dieses Jahr?
Dies Jahr. Und es wird politisch wahnsinnig interessant werden. Ich glaube, ich ganz, ganz, ganz viel Frust und ganz, ganz viel, ja, also es hat sich ganz viel angestaut. Das wird sich überall auf der Welt entladen. Und ich glaube, die Nachläufer oder die Second Order Effects von der Pandemie, die werden uns noch richtig lange begleiten.
Ja.
Ich meine, das Ding hatte so einen Impact auf die ganze fucking Welt.
Ja, ja.
Es hat alles innerhalb von Monaten verändert. Die ganze Welt, ich glaube, selten haben irgendwelche Leute oder die wenigsten Leute auf der Welt haben eine so radikale Veränderung ihrer Welt wahrgenommen wie in den letzten 2 Jahren. Hm. Und das ist die Shockwaves, die werden noch Nachspiel haben, auf jeden Fall.
Ja, aber also bin ich insofern relativ optimistisch, dass wir jetzt ja schon mal, wir hatten ja schon einen ruhigen Sommer, wo die Zahlen halt relativ niedrig waren, wo halt das Thema weniger relevant war. Und wo ich schon das Gefühl hatte, dass dann auch aus dieser ganzen Wut und dem ganzen, dass da auch relativ schnell die Luft wieder raus war. Das kann natürlich sein, dass sich jetzt mehr aufgestaut hat. Also und ich meine, irgendwann existieren auch, also wovor ich Angst habe, dass irgendwann diese Systeme existieren, die das am Laufen halten. Also sei es halt, also nehmen wir mal an, du bist Maskenproduzent und hast dir gerade sehr viel Geld damit verdient, dass du Masken verkauft hast, und bezahlst jetzt irgendeinen Politiker, dass er doch im Bundestag dafür stimmt, dass jetzt im Herbst immer Masken zu tragen sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht notwendig sind, aber da verdient er halt sein Geld mit oder sowas. Das ist jetzt sowas ganz Plattes. Oder sei es einfach nur halt, dass halt diese ganzen, dass Leute, die davon leben, die sich, die aus dem Protest gegen dem Corona-Regime ihren Lebensunterhalt verdienen, von denen es ja wahrscheinlich auch einige gibt, die wollen natürlich das jetzt auch nicht wegbrechen sehen, sondern die müssen sich, entweder müssen sie es irgendwie am Leben erhalten oder sich ein neues Aufregerthema suchen. Und ja, also davor habe ich auf jeden Fall Angst. Ich glaube, das wird sich zeigen müssen, wie stark das ist, aber diese Spaltung der Gesellschaft, von der immer so viel die Rede ist, wir werden aus dieser Pandemie rausgehen, glaube ich, und am Ende werden beide Seiten der festen Überzeugung sein, dass sie ja die ganze Zeit über Recht hatten.
Und, ich sowieso.
Und ich hoffe, dass das mal aufgearbeitet wird. Mich würde mal echt interessieren, welche der Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren hatten, welche davon was gebracht haben oder was die gebracht haben, wie viel die gebracht haben. Wie viel haben Masken gebracht, wie viel hat ein Lockdown gebracht, wie viel hat das, was hat es kaputt gemacht, was hat es geholfen? So.
Es gab doch schon auch ein paar Untersuchungen dazu schon.
Ja, aber halt auch mit ein bisschen Zeit drüber und ein bisschen Abstand halt. Dass sich das vielleicht auch ein bisschen, dass sich da auch ein wissenschaftlicher Konsens vielleicht drumherum entwickeln kann. Dass das alles aufgearbeitet wird. Aber ja, also das ist auch, also ich frage mich, ob es sowas wird wie so ein 6. Januar-Moment, der sich ja übermorgen jähren wird, die eine Hälfte des Landes glaubt, dass das ein Putschversuch war, wohingegen die andere Hälfte des Landes glaubt, dass es ein Befreiungsversuch war. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit Corona ähnlich ist, dass die eine Hälfte oder das ein Teil, ich glaube, es sind nicht Hälften, ich glaube, es ist...
Nee, Hälfte ist es nicht, nee.
Bei weitem
nicht. Ist auch in den USA nicht, also muss man schon sagen.
Also unter Republikanern ist das schon sehr, sehr weit verbreitet.
Aber bei den Republikanern ist es ungefähr die Hälfte, aber ja,
ich weiß auch nicht. Also, dass halt ein Teil glaubt, oh, da haben wir ja in letzter Sekunde nochmal die Diktatur, hat sich ja nochmal geschlagen gegeben und haben wir sie doch verhindern können, wohingegen der Rest sagt, ja, nee, wir haben eine Pandemie relativ okay in den Griff gekriegt. Ich bin gespannt. Also ja, das wird kein Selbstläufer sein, aber ich glaube, es wird trotzdem guter Sommer werden, falls
gucken, Max, was auf Gott weiß. Ich weiß sowieso, dass da nur der Microchip von Bill Gates in dir spricht. Insofern muss ich das noch gar nicht ernst nehmen.
Ja, aber ich habe die neue Generation. Irgendwann muss ja die ganze Chip-Knappheit kommen, ne?
Hattest du das Video gesehen, wo der eine Typ sich die EC-Karte so mit Tape so an den Armen macht?
Nee.
So ein T-Shirt drüber, so dass man es nicht sieht, ne?
Okay.
Man geht da so zum Supermarkt und legt die Sachen aufs Band und so. Und dann sagt er, ich bezahle mit BioNTech. Und hält so seinen Arm dann so an den Kartenleser, so piep. Und die Kassiererin ist total beeindruckt. Ich bezahle mit BioNTech.
Da könnte man so einen schönen Werbespot machen. Es gab doch so diesen Visa-Karten-Werbespot irgendwann mal mit der, als ich ein Teenager war, mit der hübschen Frau, die zu einer Insel schwimmt und dann mit ihrer Visa-Karte oder was auch immer bezahlt.
Genau, ja.
Dass man sowas dann nicht zahlt. Ich habe hier Rob, den wir beide kennen, der baut sich ja seine eigene Smartwatch so ein bisschen. Oder er followt zumindest Leuten, die ihre eigenen, also so alte Casio-Uhren. Also der hat auch so eine alte Casio-Uhren, halt aufwerten in irgendeiner Form und halt auch ein Teil davon ist Payment einbauen in diese Casio-Watch, was im Wesentlichen daraus besteht, dass man halt eine Kreditkarte auflöst, die Antenne rausholt und dann und den Chip dann einbaut in diese Uhr und dann kann man halt auch mit so einer Casio-Uhr am Ende dann piep, ganz einfach bezahlen. Was natürlich auch ganz cool ist, kann man vielleicht auch.
Ja, why not?
Ja, aber ja, das bekommt denn BioNTech noch eine Zahlfunktion oder ist das muss ich weiterhin meine Uhr mitnehmen, wenn ich bezahlen will?
Ich glaube, das ist erst bei Moderna. Also
Scheiße.
Ja, es ist.
Na, Gott sei Dank werden wir alle nochmal zur vierten Impfung gezwungen. Stell dir mal vor, wenn man da nicht die neueste Chip-Generation hat. Das Kind, das würde doch auf dem Schulhof gebasht werden, wenn es dann auf die zweite.
Ja, vor allem, ich hoffe ja, dass das halt irgendwie die neue angepasste Impfung dann nicht nur Omikron abdeckt, sondern auch Mastercard und Visa.
Und Bitcoin.
Und bitte auch Bitcoin, ja.
Oh, mein Arm wird warm. Ich glaube, da meint wieder jemand.
Apropos, können wir auch nochmal drüber reden. Du weißt ja, ne, unser Themengespann, da gehört ja Krypto immer mit dazu.
Ja. Yeah.
Und ich finde ja tatsächlich, ich habe ja so ein bisschen, das ist so, ich verliere so ein bisschen so langsam das Interesse an dem Thema. Und ich glaube, das liegt daran, dass es jetzt echt mittlerweile Mainstream geworden ist. Also jetzt gibt's sozusagen jetzt schon Anti-Krypto-Texte
oder ja,
Krypto-Kritik
ja.
Gibt's jetzt schon in der FAZ so, ja. Und also es ist ja irgendwie, Max, wir waren da einfach zu früh dran und jetzt ist irgendwie, jetzt wird's irgendwie so Mainstream. Also ich glaube natürlich, das hat natürlich damit zu tun, dass Krypto selbst Mainstream geworden ist in gewisser Hinsicht in diesem Jahr. Und jetzt aber wird halt auch die Krypto-Kritik Mainstream. Und also
Ich find auch diesen ganzen NFT-Scheiß, ich finde, der ist so offensichtlich albern. Also ich meine, was soll man machen mit irgendwelchen Leuten, die auf Twitter rumjammern, dass ihnen ihr Affen-JPEG, für das sie ihr gesamtes Haus verkloppt haben, jetzt von irgendjemand geklaut worden ist und jetzt nach der Polizei rufen und sagen.
Das ist so geil. Hast du die geilen Dialog gesehen von dem einen Typen so, oh nein, jemand hat mein, jemand hat einen Tweet geschrieben, ne? Jemand hat mein Affen, alle meine Affen-NFTs, Bored Ape heißen die, ne? Irgendwie,
yeah.
Bored Ape-NFTs geklaut, bla bla bla, dies, das und so weiter und so fort. Und der hatte natürlich auch so ein Bored Ape NFT Profilbild, ne? Dann schreibt dann jemand drunter so, ja, ey, total scheiße, es tut mir echt super leid für dich, aber bitte, kannst du dann auch dein Profilbild jetzt mal ändern?
Nee, das ist doch meins.
Das fand ich so geil. So.
Ja, das
so,
ist...
Das so, ey, ja, ist echt scheiße für dich, aber jetzt geh mal nimm dein scheiß Profilbild da raus, das ist nicht mal deins.
Ich weiß noch, als jemand das als erstes gemacht hat, gingen dann auch so viele Witze da rum, so, hey, hier, einen Teil konnte ich recovern und dann so das ausgeschnittene Ohr von dem Ape da zurückschicken und so. Und ich finde halt, da wird halt, also NFTs, ich glaube, jeder weiß, was NFTs sind. Braucht man nicht mehr zu erklären. Aber
unsere halt Hörer wissen das.
Auf OpenSea halt, die dann ja inzwischen auch schon diese Bilder dann sperren für den Weiterverkauf, wo dann halt, ja, aber das ist dann nicht mehr so dezentral, wie ihr das mal
very decentralized, habt. Ja.
Das ist not very decentralized und genau.
Das ist so ein unfassbarer Bullshit.
Hey, wir haben hier dieses volle dezentrale Projekt, alles ist dezentral, kommt auf unseren Discord, hier ist unser Instagram-Account, hier ist unser Twitter-Account. Solltet ihr dann nicht mal, also wenigstens einen dezentralen Service selber nutzen für euren Scheiß? Ist es denn wirklich, also...
Ja. Hier sind die Bilder alle auf Amazon Cloud.
Ja,
es ist so, es ist einfach nur peinlich und was ja immer wieder auch als Verteidigung und ich glaube auch als einigermaßen gut funktionierende Erklärung ins Feld geführt wird, ist natürlich, dass es eben nicht nur um diese Bilder geht und um dieses und um diese Blockchain-Eintrag zu diesem Bild oder was weiß ich, sondern dass das natürlich eine Visitenkarte in einem Club ist. Ne? Mhm. Und das ein soziales Phänomen ist. Und tatsächlich gibt es dann ja auch tatsächlich angeschlossen an diesen Bored Ape Club halt irgendwie einen Discord-Channel, wo du nur reinkommst, wenn du ein NFT hast, irgendwie von Bored Ape so, ne? Und dann bist du dann irgendwie mit deinem Yachtclub, also ne, das ist dann halt wirklich so ein Yachtclub, ne?
Ja,
also,
klar.
Also wo dann halt, wo du im Yachtclub dann auch rumhängst, irgendwie mit den Leuten und gar nicht auf deiner Yacht bist und gar nichts mit deiner Yacht machst, sondern einfach nur, weil du da bist und nur andere Leute da sind, die eine Yacht haben und dann dieses Gefühl der Exklusivität hast und dann kannst du mit den anderen Yachtbesitzern so ein bisschen fachsimpeln über, keine Ahnung, Ethereum, Blockchain oder was weiß ich. Also, what the fuck, ja? Also ich habe keine Ahnung, worüber diese Leute da sich im Bored Ape Club dann irgendwie unterhalten. Aber es gibt dir natürlich so ein Gefühl von sozialer Aufwertung, auch von irgendwie Gefühl von Zugehörigkeit, dass du irgendwie so ein Teil eines Tribe bist und dass du irgendwie deiner natürlich auch eine Identität, die natürlich sich auch ganz positiv erzählt, dass du irgendwie deiner Welt, deiner Zeit voraus bist und dass du halt dass jetzt die große Revolution kommt, ne, die ganze Web 3.0 Gequatsche so, es ist natürlich auch ganz Teil, das ist natürlich Teil dieser Identität, dass du dich als so eine Art Elite und und Avantgarde begreifst, ne?
Ja, ja.
Und
klar.
Und ich glaube, das ist das, was da eigentlich verkauft wird, ne? Also dass halt dass so eine Art Club-Membership und so weiter und so fort verkauft wird. Und das ist natürlich etwas durchaus Nachhaltigeres. Ich sage jetzt nicht Nachhaltiges, sondern Nachhaltigeres als irgendein Blockchain-Eintrag, dass dir irgendein JPEG gehört oder so. Sondern das ist natürlich etwas, woraus du tatsächlich einen konkreten Nutzen ziehst, ne?
Und ich hab so einen Artikel gelesen darüber, dass halt jemand auf so eine Party vom Board 8 Yacht Club gehen wollte. Irgendwie in Brooklyn war das, und da war das so eine Party angekündigt. Und der Autor des Artikels hat dann irgendwie einen Kumpel angehauen, der bei so einer Firma arbeitet, die irgendwie im DeFi-Business unterwegs ist. Und sein Chef hatte tatsächlich so ein Board Ape und hat ihn dann den QR-Code davon für den Tag also geliehen sozusagen. So, ja, könnt ihr machen, könnt ihr auf die Party gehen, ist okay. Und dann haben sich da halt angestellt und dann standen sie in der Schlange und man brauchte halt, und alle anderen hatten so ein gelbes Bändchen. Und sie hatten halt kein gelbes Bändchen, dann sind sie irgendwann vorne gewesen und dann so, ja, hier ist unser QR-Code. Das ist ein scheiß QR-Code, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Habt ihr ein gelbes Bändchen? Ohne gelbes Bändchen kommt ihr hier nicht rein. Und dann sitzt er halt, die gelben Bändchen sind halt bei einem anderen Event verteilt worden. Und dann sind sie halt noch irgendwo anders hingegangen, haben noch irgendwie einen Drink genommen und sowas und haben sich dann irgendwie, und dann irgendwann, ach komm, jetzt gucken wir einfach nochmal, ob wir irgendwie uns reinschleichen können. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie zu überreden. Vielleicht akzeptiert ja diesmal jemand unseren QR-Code. Und dann sind sie halt hingegangen, sind irgendwie zu so einem Hintereingang und dann so stand da irgendjemand vom Personal, zwei Nerds, ja, hier rein. Dann sind sie reingewunken worden und ohne jegliche weitere Kontrolle waren sie dann einfach drinnen und waren dann auf dieser Party. Und klang mir jetzt nicht so, als ob man viel verpasst hatte, wenn man nicht auf dieser Party war, ehrlich gesagt.
Da bin ich mir auch total sicher. Also ich habe sofort irgendwie dieses They Don't Know-Meme im Kopf. Kennst du bestimmt diesen
They Don't Know.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, was, aber ich kann mir gut vorstellen, dass alle Leute da so stehen und sagen, They don't know, I have like the most expensive ape oder sowas. Oder,
you know, because you printed on your T-shirt. We still don't care for you. ehrlich.
Ich meine, denk mal zurück an die zweite Republika, ne? Also nicht die erste Republika, sondern die zweite Republika, wo Aram Bartol dann irgendwie diese Twitter-Avatare da auf so Buttons gemacht hat.
Ja.
Ne? Und irgendwie war die zweite Republika war ja irgendwie so eine totale Twitter-User. Mhm. Community-Treffpunkt so auf so
einer Art,
ne? Und das war halt auch irgendwie so dieses irgendwie dabei zu sein und ein Teil davon zu sein und so. Ich glaube so ein bisschen, also ne, die sind lange nicht so cool, wie wir damals waren, aber ich verstehst du, was ich meine? Es gab dieses Gefühl irgendwie.
Ja, boah, das ist ein cooles Gefühl und das macht Spaß und sich da so ein bisschen elitär zu fühlen und sowas und das, aber trägt das ein 2-Trillionen-Dollar Markt?
Ganz kurz für die Hörer, die es nicht wissen, die zweite Republika war 2008. Cool. 2008. Da waren Max und ich noch cool.
Genau. Also ich war schon damals nicht cool.
2008, Alter, wie lang ist das her? Das ist
unglaublich. Ja. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen.
Ja, okay, also Sie wollten jetzt keine
Nostalgie-Folge machen. Jahr? Was hast du denn?
Bloß keine Nostalgie-Folge machen.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie für mich klingt das so ein bisschen nach so einem Ding, was jetzt nach oben drauf gesetzt wird.
Ja.
Und irgendjemand muss ja auch die ganzen, also ich meine, am Ende des Tages, ja, im Augenblick funktioniert das alles noch, weil die halt diese ganzen Affenbildchen verkauft haben und weil die halt unfassbare Mengen Geld damit eingesammelt haben. Aber irgendwann ist ja das Geld auch mal alle. Dann kannst du halt keine coolen Clubpartys mehr schmeißen. Und dann muss halt doch wieder irgendjemand dafür bezahlen. Und dann wird es halt doch so sein, dass du dir für, dass da auch einfach ganz ohne Affe, einfach indem du Eintrittsgeld bezahlst, wieder reinkommst. Weil irgendwann setzt ja mal der ökonomische Punkt ein.
Ja, also und vor allem, ich glaube, die gehen sich doch bestimmt auch schnell auf den Sack und
ja, vielleicht werden sie auch Freunde fürs Leben, ist ja okay. Ich meine,
ja,
da
werden sich bestimmt Freundschaften finden, aber ich meine, jede Community hat irgendwie einen Höhepunkt und zerbricht. Ich meine, denkt an die Netz-Community, die wäre ja auch so. Und das heißt, spätestens dann.
Da würde ich inzwischen Geld ausgeben, teilweise, um die Leute nicht mehr sehen zu müssen.
Also hat die Pandemie doch jetzt eigentlich gut. Also die ganzen Netz-related Veranstaltungen, die sind ja jetzt irgendwie alle auch im Arsch. Also, kann man nicht mehr sagen. Aber ja, gut. Ja, warst du eigentlich im Kongress?
Habe ich nicht mal probiert. Ich hab mir kein Ticket besorgt, ich habe gar nichts.
Besorgt, war ja auch umsonst irgendwie und
Ach so, das wusste ich nicht mal.
Ja, war umsonst, musste man sich einfach nur klicken. Und dann konnte man in dieser 2D-Welt rumlaufen.
Ja, das habe ich letztes Jahr eigentlich das einmal gemacht für eine halbe Stunde oder sowas, ja.
Ja, ich habe das jetzt auch heute, ich habe das diesmal nur, ich glaube, zweimal gemacht, einmal so ein bisschen reingeschnuppert und ein bisschen rumgelaufen und dann am zweiten Tag habe ich mir so richtig vorgenommen, da mal so richtig, es war glaube ich am 28. oder 29. war ich dann so richtig so unterwegs und habe mir das mal angeguckt und es ist schon niedlich und es ist schon irgendwie nett und so, also man sieht halt auch die ganzen Assemblies, die man so auch vom Kongress so kennt und so, und die haben dann auch irgendwie sich versucht, auch immer so mit ihren Key Features da so nachzustellen und zu repräsentieren und das ist super niedlich und irgendwie auch nett und so und man kann irgendwie rumlaufen und trifft auch Leute so. Ich habe da tatsächlich auch Leute getroffen, habe mich mit denen unterhalten und so und auch neue Leute kennengelernt und also jetzt nichts, keine Freundschaften geschlossen oder so, aber halt so irgendwie so Fremden gequatscht. Also so ein bisschen so annähernd hat man natürlich so, das hat schon ein bisschen geklappt, sag ich mal, so dieses Kongress-Feeling, ne? Auch gerade, weil diese Welt so riesig ist, ja, und so verschachtelt, dass du wie du dich halt auch im Kongress halt ständig verläufst am Anfang, so, ne? Das Gefühl ist auch so ein bisschen nachgestellt so dadurch. Aber natürlich ist es nicht dasselbe. Und das ist natürlich, der Punkt ist, es ist halt auch auf eine ähnliche Art anstrengend wie der Kongress.
Okay.
Ja, also so dieses ewige Gänge rumlaufen und sich verlieren und irgendwie, wo waren jetzt meine Leute und wo treffe ich irgendwie etc. Also diese ganzen Probleme. Genau, also diese ganzen Probleme, die man im Kongress hat, die hat man da irgendwie auch. Ne? Aber ohne, dass man jetzt auch wirklich so diese Begegnungen so, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, irgendwie so Kraftspenden sind, dass das wieder gut macht, so, ne?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
So, auf dem Kongress ist es dann
mir,
halt schon
mir gelingt auch so, das ja mit dem Kraftspenden auch auf dem echten Kongress teilweise nicht.
Nee, das ist mir auch nicht immer. Und manchmal bin ich auch einfach nur ausgelaugt und bleib dann irgendwie auch mal einen Tag irgendwie zu Hause oder mindestens einen Nachmittag oder so. Und also, wie soll ich sagen? Also es ist
es war nicht dasselbe.
Es ist nicht dasselbe und vor allem im positiven Sinne nicht dasselbe, ne? Also es ist aber schon auf jeden Fall I appreciate the effort.
Ja,
sag ich mal, ja.
Ich find die Software erstaunlich gut. Ich glaube, sie auch wenn sie nicht da ist, so dieses Rumlaufen, wie schnell, wenn man sich, also ich weiß nicht, so letztes Jahr war es so, wenn man sich neben eine andere Person, dann hat sich die Kamera eingeschaltet, dann hat man diese Person
genau,
quasi gesehen.
Ja, genau.
Wie schnell diese Verbindung da ist und einfach klack und sofort ist da jemand und so. Das fand ich schon damals sehr beeindruckend. Ich fand auch erstaunlich, wie gut man mit Leuten ins Gespräch kommt tatsächlich, auch bei diesen relativ kurzen Sachen. Also die haben schon einiges sehr richtig gemacht, aber irgendwas fehlt.
Nee, es kann ja auch nicht ein Ersatz sein, ne? Also vielleicht ist das ja auch schon irgendwie
vielleicht ist das ja die Erkenntnis.
Ja. Es sei denn, wir gehen jetzt irgendwie alle ins Metaverse und mit VR-Brillen und können dann irgendwie.
Ja, aber selbst mit VR-Brillen, das ist halt die. Ich bin großer Freund von diesem ganzen VR-Zeug, aber es ist halt im Endeffekt, hast du dir nur ein Bildschirm vors Gesicht geknallt. Und da fehlt halt. Da ist eine Menge da von dem, was da sein sollte, aber es fehlt einfach auch sehr viel. Ja. Und keine Ahnung, was da noch alles fehlt.
Also ich würde sagen, der Trend für 2021 ist, wenn wir 22, wenn das mit Omikron so stimmt, wie wir das so vorher, wie ich das so vorhergesehen haben, dann ist der große Trend das Verse. So ohne Meta.
Also das Uni.
Das Universe, also das heißt, also das die schwitzige und schleimige Realität, die dreckige und körperliche
jetzt bitte
Realität.
Oh Gott.
Ich will mal wieder in einen Club gehen, so richtig so eine Masse an schwitzenden, schnaufenden Körpern, die sich in zuckendem Licht abreagieren.
Also das gibt mir gerade gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich dann drin stehe, leicht angetrunken und das doch ganz cool ist, meinetwegen, aber das ist so.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich dann noch drauf klarkäme. Ne? Also das ist halt so eine Sache, aber es ist irgendwie, ich denk mir so, das ist so die totale Antithese zu Corona, so, ne? Irgendwie zu der Corona-Zeit. Und irgendwie habe ich da Bock drauf. Oder ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Ja, also ich, aber die Richtung, in der Schlagrichtung stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ja.
Ich finde, also ich hoffe, dass es jetzt wirklich ein, ich bin gespannt, was wir vermissen werden. Weil es wird auch Dinge geben, die man einfach vermissen wird. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber ich freue mich trotzdem sehr drauf, im Rückblick drauf schauen zu können. Oder wir werden uns sagen so, ach, Omikron, weißt du noch, damals war die Welt noch in Ordnung. Kann natürlich auch passieren.
Ja.
Ach, Corona, das waren noch Zeiten.
Warte mal, was ist denn, was käme denn danach noch Omikron? Was sind denn die griechischen Buchstaben? Wie geht's denn weiter? Ist das dann schon Omega?
Ich kann jetzt, nee, da kommt noch ein bisschen was. Griechisches Alphabet. Siehst du das gleich?
Griechischer Wein.
So, Wikipedia-Bilder. Wo ist hier das? Wo ist das große Bild mit allen Buchstaben? Es gibt doch hier diese Tabelle. Ah. Tschuk, 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 tschuk. Ah. Okay, ich lese mal. Omikron, danach kommt Pi.
Ah,
dann kommt
Pi.
Rho.
Oh, da bin ich
Sigma,
gespannt.
Tau.
Bist du auch schon so gespannt auf Pi? Das muss doch echt die Nerd-Variante
sein. Ja, total. Die hat dann schon 6G. Obwohl es noch gar nicht ausgerollt ist. Ich weiß aber gar nicht. Irgendjemand hatte ja irgendwo mal die Theorie, dass Omikron eigentlich nur gekommen ist, weil die Weltgesundheitsorganisation sich nicht mit hier mit Qi anlegen wollte. Weil vor Omikron der Buchstabe ist halt Qi, was halt auch zufälligerweise der Name des chinesischen Präsidenten ist.
Ja, also es gab natürlich auch, also eigentlich war ja die ursprüngliche war ja Mu oder Mü,
ja.
Also, ne? Oder Nü. Nü, glaube ich, Nü heißt es.
Ja.
Und
Qi hat dann gefehlt.
Und Nü haben sie dann halt gesagt, irgendwie, nee, das machen sie nicht. Ich glaube, auch wegen irgendwelchen sprachpolitischen Geschichten irgendwie so, weil es irgendwie okay. Jemand hat auch schon diesen Witz gemacht, Happy New Year, ne? Irgendwie hätte man da irgendwie, glaube ich, lustige Sachen mitmachen können. Und klar, dann kommt irgendwie dann Xi, ne? Xi, also XI, und dann hast du natürlich irgendwie, sag ich mal, den Präsidenten von China irgendwie am Start. Mhm. Und ja, es ist natürlich das politisch, ne? Also klar, ja. Ich meine, überhaupt diese griechische Alphabetisierung ist ja eine politische Maßnahme gewesen, um halt wegzukommen von diesem. Die englische Variante,
ja, ja.
Die südafrikanische Variante, die indische Variante und so, ne? Also, dass man halt irgendwie diese Geopolitik da rauslässt.
Ich finde es ja ganz cool, dass die ganzen deutschen Sequenzierungen, die landen ja auf einem GitHub-Account.
Ja.
GitHub-Repo. Finde ich irgendwie ganz cool, dass das jetzt auch so weit angekommen ist.
Ja, das ist ganz cool, ja. Macht auch Sinn, ne? Ich meine, es ist
total,
halt einfach.
Total.
Aber ist halt auch nur Code.
Vielleicht wird das ja doch noch was mit dieser Digitalisierung. Vielleicht kriegen wir es ja hin.
Ja, das Gute ist ja, unsere Gene sind schon digitalisiert.
Ach ja. Tja. Ich würde sagen, lass uns das hier gleich mal dem Ende entgegen machen.
Ja.
Jetzt war eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch über Spaziergänge reden und so ein Scheiß, aber.
Über diesen, dass der Begriff des Spaziergangs jetzt so vereinnahmt wird von diesen.
Ja, aber ich finde auch, dass man das einfach, ich finde es nicht gut, dass das den Leuten verboten wird. Ich finde es ist.
Was, die Spaziergänge?
Ja, das kann nicht gut enden. Das, wenn da jetzt irgendwie die Polizei stärker vorgeht und dann ist man irgendwann an dem Zeitpunkt, wo die Polizei jemand verhaftet, weil er auf der Straße geklatscht hat, so wie in Weißrussland, Belarus.
Ja, ja, und vor allem, das ist natürlich solche Sachen, die slashen halt sehr schnell back zu den
Leuten
dann, ne? Also wenn die dann solche Maßstäbe anlegen, dann sind natürlich als erstes die linken Demos werden dann nochmal härter angegangen.
Genau, nein, aber auch nicht nur das, sondern ich find's legitim, dagegen zu demonstrieren. Ich muss nicht damit übereinstimmen, aber es ist absolut okay.
Ja, und ich finde auch, ehrlich gesagt, draußen zu demonstrieren ist jetzt auch vom sicherheitsrelevanten Risiko jetzt auch einfach nicht.
Eben, das ist absolut, es gibt, das Risiko, sich da anzustecken, ist sehr gering. Und die Leute, die auf diese Demos gehen, die schaffen es auch, sich anzustecken, wenn die das wollen. Also das ist nicht so, dass die total sicher werden, wenn die nicht auf diese Demos, auf diese Spaziergänge gehen würden, sondern die würden das auch sonst irgendwie, die werden es auch sonst schaffen, sich mit Omikron anzustecken, keine Sorge. Und insofern finde ich das tatsächlich, ich stimme nicht mit den Zielen überein, aber die Leute haben das Recht zu demonstrieren und ich finde, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo das den Leuten verboten wird. Und das war es im Wesentlichen auch schon. Und auch gerade um halt auch eben, so sagen ja viele, dass dann, ja, das wird alles von Rechten unterwandert und das organisiert und so von irgendwelchen Neonazis, okay. Gerade dann muss man, und ich glaube, wenn man das Ganze verbietet, dann wird das eher noch aufflammen und nicht weniger werden.
Mir fällt noch was ein, was ich noch auch noch loswerden will. Wo wir über Omikron geredet haben, da hätte ich eigentlich noch ganz gerne so einen kleinen Exkurs gemacht zu China. Weil ich glaube, China ist jetzt gerade in einer echt beschissenen Lage.
Ja.
Weil China hat ja mit seiner doch durchaus sehr, sehr erfolgreichen Zero-Covid-Strategie seine Bevölkerung bisher sehr, sehr gut vor jeglicher Form von Durchinfizierung geschützt. Was ja erstmal total anerkennenswert ist und was ich auch durchaus gut finde. Was sie dann aber hätten schaffen müssen, wäre eine konsequente Durchimpfung der Bevölkerung, ne? Um halt dieser Zustand des Zero-Covid ist halt ein sehr fragiler und es ist natürlich auch ein nicht langfristig denkbarer, ne? Und deswegen musste die eigentlich die Impfung der Ausweg sein. Es haben die Chinesen aber es nicht geschafft, einen guten Impfstoff herzustellen, sondern Sinovac und der andere Kram, der ist nicht wahnsinnig gut und vor allem auch nicht gegen Omikron. Mhm. Und sie haben es auch irgendwie, glaube ich, auch nicht BioNTech oder so zugelassen, habe ich irgendwo gelesen.
Das wusste ich gar nicht.
Obwohl die mRNA-Impfstoffe in der Kombination mit den chinesischen Impfstoffen dann doch irgendwie relativ gute Immunität herstellen. Egal, jedenfalls ist nur ein sehr, sehr geringer Teil der Bevölkerung relevant immunisiert. Und es gibt zumindest, glaube ich, berechtigte Sorge, dass die Zero-Covid-Strategie einfach mit Omikron nicht mehr funktioniert. Oh. Weil die einfach zu ansteckend ist. Das heißt mit anderen Worten, ich kann mir gut vorstellen, dass die Chinesen jetzt so ein bisschen so ein kleines Armageddon erleben. Das heißt also ein Durchbruch durch ihre Zero-Covid-Strategien, die vielleicht selbst mit den allerhärtesten Lockdowns nicht mehr aufhaltbar ist, bei einer gleichzeitigen kaum immunisierten Bevölkerung, wo dann auch Omikron immer noch sehr gefährlich sein kann. Ne?
Klar,
halt über die Zahlen. Und dann das kann noch mal richtig interessant werden, China.
Ich finde gerade, mir ist vorhin, als wir angefangen haben, aufgefallen, dass das eine der ersten schlimmen Sachen im Jahr 2021 neben Corona war, hier die Ever Given, das Schiff, das im Suezkanal Und das Jahr endete damit, dass Evergrande quasi pleite gegangen ist. Also auch was mit Ever anfängt.
Stimmt, ja, die Finanzkrise in China, kommt die jetzt oder kommt die nicht? Ja, mal gucken.
Die rollt schon. Mal gucken.
Ja,
ich bin echt gespannt drauf, weil auf der einen Seite hast du, ist natürlich, hat China den großen Vorteil, dass sie das alles relativ zentral steuern kann.
Und tun.
Aber auf der anderen Seite können sie es auch relativ zentral gegen die Wand fahren. Und ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
Die sind ja nicht so wahnsinnig abhängig von den internationalen Finanzmärkten, soweit ich das mitkriege, oder?
Ja, aber von ihren eigenen.
Ja, das stimmt schon, aber ja. Aber der ist ja eigentlich auch relativ.
Und wenn die Leute im großen Stil ihre Ersparnisse verlieren, was halt, wenn halt sozusagen das ganze Land darauf basiert, dass du dir auf Pumpen eine Immobilie kaufst und das halt sehr, sehr viele Leute haben und diese Immobilien dann plötzlich weg sind, das kann auch nochmal ganz eigene Probleme bringen. Wobei ich da gehe ich davon aus, dass sie da schlau genug sind, im Zweifelsfall, dass nicht die kleinen Leute, also so diese Kleinsparer ausbaden zu lassen, sondern dass sie das irgendwie schon hinkriegen werden. Aber wir werden sehen.
Ja, und vor allem die würden, das muss man ihnen lassen, die würden dann auch ihre Milliardäre einfach mal in Knast stecken. Das würde in Deutschland,
oder Köpfen.
Das würde im Westen nicht passieren.
Ja, klar.
Das ist auch noch so eine Sache, oh Gott, da würde ich eigentlich auch noch mal ganz gerne drüber sprechen, ne? Der Elaine Maxwell-Fall.
Ah ja.
Ich habe den jetzt nicht so wahnsinnig tiefgehend oder so betrachtet, aber was ich da so abgefahren finde, ist halt einfach, es ist diese Frau angeklagt und verurteilt wurde. Und erstens, dass sie halt es wirklich auch tatsächlich durchgezogen hat, nicht gegen irgendjemanden auszusagen. Die hat ja einfach die Fresse gehalten, ne? Mhm. Obwohl es ihr wahrscheinlich tatsächlich, sie hat ja dann doch eine signifikante Strafe gekriegt. Und also das wird nochmal, glaube ich, appealed in anderen Gerichten und so, aber sie hat eine signifikante Strafe erstmal gekriegt, die sie jetzt auch in Gefahr läuft, halt absitzen zu müssen. Und sie hat aber trotzdem niemanden belastet. Und es gibt so viele, die sie belasten könnte, ne? Also sie hat ja nun wirklich, also sie weiß ja nun wirklich alles, was da passiert ist.
Ja.
Und das Krasse daran ist ja, dass halt an dieser ganzen Epstein-Geschichte ist ja, dass halt wirklich, wirklich die gesamte, nicht die gesamte, aber halt ein riesengroßer Teil der allermächtigsten Leute der USA da halt involviert sind, so, ne? Ich meine, von Trump, Clinton und so weiter und so fort, ja? Irgendwie, von irgendwie obersten Richtern, obersten, also wirklich so die Creme der Creme, die oberste Elite des Landes, so, ja. Und das ist so ein, und ich sag mal so, dass halt auch die Staatsanwaltschaft da halt auch nicht weiter nachbohrt und dass halt irgendwie das ganze System jetzt irgendwie jetzt, sag ich mal, diese Maxwell dann jetzt irgendwie abarbeitet und hofft irgendwie, dass die dann jetzt irgendwie dann auch mal aus dem Bild wieder verschwindet und so. Man merkt einfach, wie dort die Krümmung des Raums durch die Macht reicher weißer Männer einfach wieder sich der Raum krümmt, ja, vor dieser Gefahr, dass diese Leute jetzt plötzlich in Gefahr stehen. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig interessant finde.
Das stimmt. Habe ich mich tatsächlich null mit beschäftigt. Insofern kann ich jetzt nichts weiter sagen, außer ja, spannend.
Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also ich meine, wenn jetzt tatsächlich die Ghislaine Maxwell, wenn die jetzt tatsächlich ihre Haftstrafe verbüßen muss, ne, ob die dann sich das nochmal anders überlegt und dann nochmal anfängt auszupacken. Ich meine, Prinz Andrew, hallo, ich meine so. Ich meine, das geht in die Royal Family, das ist einfach.
Wo krass. Jetzt schon so die ersten Sachen hochkommen, die so, so, ja, aber wenn man den jetzt kritisiert dafür, das ist ja dann quasi, damit beschmutzt man ja die Royal Family. Aha, okay.
Ja,
das ist der Teil damit und schon klar.
Das ist
ja,
das Problem,
ist,
ja.
Ja. Ja, Aber lass uns jetzt trotzdem mal Schluss machen und das im Zweifelsfall lieber noch beim nächsten Mal drüber reden.
Alles klar.
Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Macht euch ein, wir hoffen euch schön ins neue Jahr.
Genau, frohes neues Jahr und kommt und, gut rein.
Und seid gut reingekommen. Ich habe Leonardo DiCaprio nicht eine Frage zu seinem neuen Film gestellt.
Ja, stimmt. Ja.
Ich habe ihn noch gar nicht gesehen.
Ja, schaut Don't Look Up. Ich ist meine neue Rolle.
Das ist echt krass. Das ist, ich meine, ich kenne Michi ja nun, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Szenenbild aus dem Film denke, denke ich so, das ist doch der Seemann.
Hast du den gesehen, den Film?
Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe.
Du hast den immer noch nicht gesehen?
Nein, ich habe den immer noch nicht gesehen. Menno. Ich weiß, er soll sehr gut sein. Ich habe ein bisschen.
Ja, also es gibt viele Leute, die ihn kritisieren und ich finde auch durchaus zu Recht, aber er ist trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Film, den wir mal gesehen haben.
Ja, aber ich will im Augenblick keine wichtigen. Ich will Wholesome-Filme sehen und ich glaube, dazu gehört er nicht.
Nee, Wholesome ist er nicht, nee.
ja, es ich weiß.
Leider zu nah an der Realität.
Ich erzähl's nicht. Ja, genau. Aber Leonardo DiCaprio sieht extrem ähnlich wie Michi aus oder erstaunlich ähnlich und auch wenn man ihn schon kennt, nicht nur so im schnellen Vorbeisehen, sondern auch wenn man ihn schon Jahre.
Ja, er hat halt einfach versucht, mich nachzustellen, aber er kommt halt auch nicht ans Original ran, muss man schon auch sagen.
Also. Das ist eigentlich lustig, dass wenn man einen nerdigen Wissenschaftler probiert nachzubilden, dass dann ein MS Pro bei rauskommt.
Dabei habe ich
auch so mit Headset die ganze Zeit, wäre aber die ganze Zeit so mit Headset durch die Gegend gerannt.
Dabei habe ich nie versucht, irgendwie einen nerdigen Wissenschaftler darzustellen. Ich dachte eigentlich, du bist das Gegenteil von Natur aus. Ja, irgendwie scheiße.
Ja, siehst du, damit bist du genau die neue Generation von nerdigen Wissenschaftler, die glaubten nicht auszusehen wie ein nerdiger Wissenschaftler.
Scheiße.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin schaffe ich es vielleicht auch mal, den Film zu sehen.
Bis denn.
Ciao.